Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der unglaublich fetzigen Fabienne.
Fetzig? Und der atemberaubenden Anne.
Oh.
Aber fetzig hat mich jetzt kurz kalt erwischt, muss ich gestehen. Also fetzig habe ich nicht erwartet, aber okay.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ich warte eigentlich darauf, dass du mich irgendwann mal Fresh nennst und ich irgendwie den Fresh Dumbledore Rap hier loslegen kann,
oh mein
den
Gott,
ich noch nicht kann, aber den ich absolut dafür auswendig lernen würde.
Dann musst du jetzt damit rechnen, dass es jederzeit dich treffen könnte und dass du ihn lernen musst.
Ich geb mir Mühe, ich werde mir Mühe geben, ja.
Jetzt ist zu spät, jetzt musst du da durch.
Ich schreib's mir auf, warte.
Wir haben uns hier zusammengefunden zu einer neuen Folge, und zwar eine Folge mit besonderen Hindernissen, weil wir nehmen sie 2 Tage nach der letzten auf. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Tagen ein Buch gerockt.
Naja, wir haben innerhalb von 2 Tagen ein Buch gerockt und wir sind auch beide irgendwie am Rumkränkeln. Du jetzt so in der Endphase, ich irgendwie irgendwas dazwischen. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe noch nie so hektisch versucht, ein Buch zu beenden.
Ja. Ich habe bei mir im Discord kurz geschrieben, so, ey, ich habe es gestern noch geschafft, echt super, aber ich mag so lesen nicht,
nee,
persönlich.
Ich auch nicht.
Also das Ding ist halt, also darunter kamen dann auch so ein paar Kommentare, ja, ich habe auch mal 3 Tage für ein Buch gebraucht und so und habe mir das mal als Goal gesetzt, das zu machen. Das kann jeder machen, wie er will. Für mich ist das aber kein Lesen, was für mich gut ist. Ich mag halt eher so beständiges, in Ruhe lesen. Und gerade weil halt, wenn wir für einen Podcast das lesen, ich habe hier eine Zettelwirtschaft, 6 Zettel A5 neben mir, wo ich mir Kommentare mache. Ich habe Klebis im Buch, ich habe Notizen im Buch und alles. Also ich sitze halt immer, ich saß gestern am Küchentisch, glaube 3 Stunden, habe wirklich dann Buch, Handy für den Buddy-Read, dann den Blog für Notizen und dann markiert und dort und dort. Und zwischendurch bin ich dann einfach gewechselt auf, ich höre mir dann die Passage an und lese aber im Kopf weiter, und es war ein fröhliches Hin und Her, oh mein Gott.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich hab so geswitcht zwischen, ich lese das, und wenn ich nicht mehr lesen konnte, weil mein Körper irgendwie mir das Zeichen gegeben hat, so geht gar nicht mehr, bin ich geswitcht tatsächlich aufs Hörbuch, was ich so eigentlich nicht mache, weil ich da generell immer ein bisschen weniger, also ich höre das, aber ich nehme es weniger auf, als wenn ich es wirklich selber lese. Ich weiß nicht, warum das so ist, das ist einfach so. Aber ich bin mehr in der Geschichte, wenn ich auf jeden Fall das Buch lese. Und ich hab wirklich, also mit mir gerungen, das dann jetzt dann fertig zu machen. Und es gibt Bücher, die auch ich tatsächlich in 3 Tagen durchgelesen habe. Aber das war so mehr so ein, ja, die haben mich so gefesselt. Und da war ich einfach richtig krass drin. Und dadurch habe ich sie in 3 Tagen durchgelesen. Aber ich habe mir noch nie so wie jetzt. Also ich will damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, was wir jetzt gelesen haben, sondern einfach, der Druck ist halt einfach ein ganz anderer, wenn das von außen kommt und ich muss das jetzt schaffen, weil sonst weiß ich nur die Hälfte von der Geschichte und Anne erzählt mir dann den Rest. Und ich weiß nicht, es wäre schon cooler, wenn ich auch weiß, worum es geht, bevor hier irgendwie Anne nur noch diejenige ist, die erzählen muss. aber ja, ich hab mir Mühe gegeben, ich habe es auch durchgezogen, und aber ich freue mich. Ich freue mich auf unsere entspannteren Buddy-Reads und alles, was dazu gehört.
Also, ach Gott. Aber da habe ich mal eine Frage an euch. Ich stelle die Frage wieder an Spotify ein. Wie liest ihr am liebsten? Also, hört ihr? Lest ihr klassisch? E-Book? Richtiges Buch? Seid ihr auch so Schnellleser, die Bücher verschlingen? Oder nicht? Huscht damit mal rein in Spotify unter die Kommentare. Das würde mich mal super interessieren, weil wir sind da eher so ein bisschen anders. Und bei mir geht's auch so, zum Beispiel, wenn ich auf TikTok bin, auf BookTok, und dann scrolle ich da durch und dann sind so welche so, ach ja, ich habe jetzt hier den August zu Ende gelesen und einen Stapel an Büchern, der größer ist als ihr Kopf. Wie?
Wahnsinn, ne? Also richtig krassen Respekt für diese Leute, die da irgendwie 10, 12 oder mehr Bücher im Monat runterreißen. Ich schaffe das nicht. Ich respektiere das unheimlich. Ich finde das wahnsinnig atemberaubend, dass die das schaffen. Ich frage mich immer, wie. Also ich kann mir vorstellen, dass bei einigen davon, das eine einfach, wenn das der Beruf ist, wenn das dein Beruf ist, hast du ja den ganzen Tag Zeit dafür, ne? Also das ist dein Job. Also liest du die ganze Zeit. Also hast du dann vielleicht auch pro Woche irgendwie 3, 4, 5 Bücher, die du gelesen hast. Aber so neben einem Hauptberuf noch oder neben einer Selbstständigkeit, die nochmal was anderes ist, stelle ich es mir unheimlich schwer vor, so viel zu lesen und die Wohnung auf Schuss zu halten.
Familie, Freunde.
Alles Soziale, so ja. Auf seine eigene Gesundheit zu achten, vielleicht auch ein bisschen Sport zu machen. Hm. Aber so, ich schaffe das nicht. Ich finde das ja wirklich interessant und ich würde gerne mal wissen, wie die das schaffen, wenn sie das alles so unter einen Hut bringen können.
Ich hatte eine BookTokerin, ja, das Video ging so im BookTok ein bisschen viral, weil die hatte dann einen Monat dann 30 Bücher gelesen, hatte dafür auch Hate abbekommen, so von wegen, liest du oder liest du? Also, liest du das weg, weil du einfach nur so, ich muss fertig, muss schnell, oder lässt du die Zeit und genießt das? Wo der dann auch gesagt hat, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, vielleicht weiß, ich wollte gerade sagen, der Chat, die Zuhörer das, die hat dann auch nur so gesagt, ja, also ich habe halt so meine Freizeit komplett darauf eingestellt und meinen Job und es klappt halt, das alles ohne Probleme. Aber ich glaube, die hat auch ein ganz anderes Lesetempo als wir.
Das glaube ich auch. Kann ich mir.
Das ist also halt so, holy shit. Ich bin halt eher der Genießer.
Ja, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich lese mir selber das Buch in meinem Kopf vor. Manchmal lese ich auch laut vor, wenn hier keiner in der Wohnung ist und ich mich nicht komisch vorkomme. So, aber so ist es halt, ich lese quasi nicht so ohne Betonung. Also ich lese mir selber mit Betonung vor und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen langsamer, als wenn ich einfach nur plain die Wörter einfach nur runterlesen würde, ne?
Aber mir ist auch immer so ein Film, der dann losgeht. Ja. Ich stelle mir das bildlich noch mit vor.
Aber ich frage, also die Frage finde ich schon berechtigt. Liest sie oder liest sie, ne? Also ist es wirklich einfach nur noch ein Runterlesen? Weil ich finde, also so ein Buch oder so ein Werk ist ja schon mal, also da ist super viel Arbeit reingeflossen. Nicht nur von den Autoren oder AutorInnen, sondern auch einfach von allen anderen, die damit beteiligt waren, ne? Und ich empfinde es als respektvoll, das in Ruhe durchzulesen und nicht einfach so runterzurattern und vielleicht auch mal zwischendurch innezuhalten und die Geschichte einfach für sich nochmal sacken zu lassen. Oder spätestens, nachdem man so den Buchdeckel geklappt hat, sagt, okay, jetzt stelle ich es ins Buchregal und lass es einfach mal nachwirken. Ne? Das passiert bei mir auch nicht bei jeder Geschichte, die ich lese, aber bei Büchern, die mich sehr mitgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, passiert das schon, dass ich da manchmal einfach auch einen Tag oder zwei auch brauche, bis ich dann irgendwann mal das nächste Buch anfange. Ne? Also, ja.
Ja. Das ist bei mir genauso. Aber ich muss sagen, gestern, als ich das beendet hatte, dachte ich mir so, ich habe jetzt Lust auf was Neues. Ich brauche nebenbei wieder ein privates Buch. Und ich bin angefixt immer noch vom ersten Teil. Girl, das Reich der Sieben Höfe, Band 2 wird es für mich werden.
Ich bin gespannt. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mal so geguckt, welche Reihen ich eigentlich alle so angefangen habe und wo schon der nächste Band irgendwie rauskommt oder wo ich quasi die Reihe auch beenden könnte. So eine Buchreihe beenden ist ja auch immer schon für mich zumindest ein schönes Checkmark, wo ich so einen Haken hintermache und dann denke so, yo, das ist es jetzt. Und jetzt habe ich die Reihe abgeschlossen. Ich habe das komplette Werk quasi gelesen. Und ich hab einige Sachen, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt den letzten Band lesen, wie zum Beispiel die A Good Girl's Guide to Murder-Reihe, da habe ich den letzten Band angefangen, wobei ich schon gehört habe, über 500 Ecken, dass der letzte Band nicht ganz so cool ist.
Aber das ist ja immer individuell, also vielleicht ist es ja auch genau deins.
Ja, aber ich möchte die Reihe auch deswegen beenden, weil ich unbedingt das nächste Werk von ihr lesen möchte, und zwar Five Survive, weil ich darüber sehr, sehr Gutes gehört habe. Ich weiß nicht, ich habe das mal als Klappentext mitgenommen, das ist, weiß welches ich meine, ne? Mit dem Bus, vielleicht für die HörerInnen
das da draußen. Das könntest du ja wieder vorstellen.
Mit dem Bus, der und dem Wochenendausflug oder dem Ausflug der Leute, und dann werden die einfach random beschossen und müssen halt irgendwie, es gibt ein gruseliges Geheimnis oder ein weirdes Geheimnis und das muss ich dann da irgendwie klären. Das war so nur kurz der Plot für die HörerInnen. Weiß ich nicht, vielleicht nehme ich es mit, vielleicht sage ich auch einfach, ich lese es einfach nur für mich, so.
Das kann auch sein. Also ich muss meinen Rhythmus einfach wieder finden, das heißt so ungefähr 30, 40 Seiten abends finden für Buch, für Podcast. Und dann den Rest halt dann für Buch was mir halt Freude macht, noch zusätzlich. Also das heißt ja nicht, dass die Bücher für den Podcast mir keine Freude machen, aber du liest ja anders. Also halt gerade ich notize ja alles und das ist dann wirklich, ich sitze am Lesezettel halt irgendwie so mit drei Blöcken so gefühlt und ich bräuchte so einen kleinen Tisch dabei.
Ja, so ein extra Tisch, so, das ist dein Lesetisch, wenn du an dem sitzt, weiß Olli irgendwie, okay, nicht stören bitte. Genau. Sie ist gerade sehr beschäftigt im Notizenschreiben.
Füttern.
Bitte nicht füttern, bitte nicht ansprechen, bitte am besten einfach schleichend durch die Wohnung gehen. Es ist schon was anderes. Für einen Podcast ein Buch zu lesen, es geht mir ähnlich als als privat, als wenn ich nur für mein Vergnügen lese. Es klingt so, als hätte ich sonst kein Vergnügen. Aber ich glaube, die Leute da draußen wissen, wie wir es meinen.
Es ist jetzt Zeit, euch zu sagen, dass Fabi einfach total engstündig ist. Die ist total verknallert. Die hat kein Vergnügen in ihrem Leben. Die sitzt die ganze Zeit nur zu Hause am Fenster, guckt raus und schreit die ganzen Jugendlichen an.
Ja, ich übe für mein Crazy Cat Lady Leben in ein paar Jahren.
Ja, wo ist die Katze?
Ja, habe ich noch nicht, aber komm ja jetzt nach und nach dann.
Ach so, okay, finde ich gut.
Also, früh übt sich, ne? Also ich muss nur noch eine Decke hier hinten aufs Fensterbrett schmeißen und dann geht's los, du.
Dann also, let's go.
Ja. Wenn ich dich in meiner Straße sehe, mein junges Fräulein, ja, dann gibt's aber Ärger.
Oh mein Gott.
Ja. Schmeiß ich eine Katze auf dich.
Ach, Jemine, ich schmeiß mir einen Gecko zurück. Die können beißen. Günther hat mich einmal gebissen. Ich hatte schwarzen Nagellack und Günther ist ein Idiot und dachte, das wäre eine Grille. Hat meinen Finger gebissen, ich habe mich erschreckt, habe meinen Finger so weggeschleudert, dann ist Günther ans Ende des Terrariums geschleudert worden.
No.
Dann hat er mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt, wir haben ein Star-Duell gemacht und haben uns erstmal einen Tag lang nicht mehr gesehen.
Uiuiuiui. Du musst es einfach so sehen, er fand dich bzw. deinen Finger so süß, zum Anbeißen süß fand er dich. Das war bestimmt nicht böse gemeint.
Ich habe mich halt wirklich nur erschrocken. Wenn Vigo mich beißen würde, bei Vigo siehst du auch auf Fotos immer ganz schön seine kleinen Zähnchen, wenn der zum Beispiel nach einer Grille schnappt, der macht immer so mupp und dann hält er die 5 Minuten fest und an der Seite kommt dann langsam seine Zunge raus, die dann so raushängt.
Also ja, schon derbige Geckos, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß ja auch noch nicht, was ich von denen halten soll. Weiß nicht.
Oh ja. Sie sind sehr individuell und ich liebe sie beide dafür, wie sie sind.
Siehst du. Und das zählt ja auch nur.
Ja, das ist das Wichtigste. Aber was ich euch sagen wollte, wir, Lesezeiten, Two Girls, One Book, planen, auf TikTok zu kommen. Also eventuell, wenn ihr diese Folge schon seht, wird vielleicht schon ein TikTok da sein. Ich guck mal, wie ich das so ein bisschen reinkriege. Fabi muss ich dann noch das Schneiden beibringen, alles in Ruhe. Die kommt danach. Aber wir wollen auch ein bisschen auf TikTok kommen. Das heißt, Ausschnitte von unseren Folgen, die besonders cool sind, besonders schön erklärend oder sonstiges. Aber auch halt einfach mal ein paar Gespräche zu Büchern, so Themen, die uns dazu interessieren. Wie zum Beispiel, wir müssen TikTok machen über toxische Beziehungen, Magnolia Parks, bitte, redet in den Kommentaren.
Magnolia Parks spaltet dann TikTok, meinst du? Ich bin ja mal gespannt.
Ich weiß es nicht. Aber die TikToks, die BookTalker, die ich verfolge, haben nicht über Magnolia Parks geredet.
Nicht?
Nee.
Okay, weil ich habe das ja vorgeschlagen, weil ich es gerade im englischsprachigen Bereich so extrem wahrgenommen habe. Und dadurch habe ich es ja damals vorgeschlagen. Aber dass das auf dem deutschen Markt oder auf dem europäischen Markt nicht so angekommen ist, wundert mich ja. Sich ja auch viele deutsche YouTuber, also BookTalker und Booktuberin, oh mein Gott, richten sich ja auch viel nach den Vorschlägen, die aus dem amerikanischen Bereich kommen. Deswegen, okay.
Ja. Also mal gucken, entweder habe ich zu der Zeit gerade weniger TikTok konsumiert, aber es ging irgendwie gefühlt so ein bisschen an mir vorbei.
Bisschen unter. Naja, mal schauen. Dann reizen wir die Diskussion einfach an. So ein Ding ist das nämlich.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen, noch nebenbei geballert bekommen. Das sind dann irgendwie so gefühlt für jeden von uns 5 Social Media Accounts.
Ja.
Oh mein Gott. Wir geben uns Mühe und halt vor allem den Fokus auf das Positive zu legen und nicht auf das Negative. Das ist so das Wichtige. Also, wenn ihr jetzt gerade zuhört, schaut mal auf TikTok, Lesezeiten. Die 2 Rothaarigen, die euch dort angrinsen, das sind wir. Dort könnt ihr schon mal vorsorglich und prophylaktisch einfach mal ein Follow dalassen. Und wenn dann schon Videos da sind, klickt rein, lasst ein Like da, kommentiert und ganz wichtig, speichert euch die Story ab, weil damit könnt ihr uns nämlich richtig supporten. Der Algorithmus bei TikTok funktioniert leider so. Dankeschön.
Okay, ich glaube, ich muss mir, also ich habe ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, ich bin so ein kleiner Boomer geworden. Ich hatte TikTok eine ganze Weile auf meinem Handy, habe dann gemerkt, dass es ein ganz extremer Zeitfresser ist. Huhu! Und hatte dann, irgendwann habe ich mir ein neues Handy geholt, weil mein anderes Handy war schon relativ alt und auch schon ein bisschen kaputt. Und also habe ich mir ein neues geholt und dadurch habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Handy gehabt. Ich muss es mir jetzt nochmal neu runterladen. Ich gucke mal, ob ich meinen Account wiederfinde. Also ich werde aber auf jeden Fall den von Lesezeiten wiederfinden. Ich meine, bisher muss ich ja gestehen, war ich der einzige Follower bis ja, gerade eben von diesem Account. Weiß ich nicht, wann ich das gemacht habe. Es muss schon Monate her sein, aber ich bin stolzer erster Follower von Lesezeiten. Juhu! Und dann schaue ich mal, dass ich mir das auch anlerne mit dem Schneiden. Es wird eine große Aufgabe für mich, glaube ich. Bin gespannt.
Das ist technisch nicht, das ist das Verständnis dafür, so wann wie was geschnitten wird, wie was da zu sehen ist. Das ist halt einfach ein Gefühl, was sich dann entwickelt. Jeder hat auch so seinen unterschiedlichen Schneidestil und alles drum und dran. Am einfachsten finde ich es halt immer noch fürs Handy. Für einen Rechner gibt es halt Programme, aber die kosten dann halt. Mhm. Ich habe die halt durch die Adobe-App, weil ich damit halt auch zeichne und Co., habe ich die mit drinne. Aber fürs Handy ist einfach das Einfachste, weil nimmst du auf, kannst einfach ein paar Tonspuren, kannst auch ein Voice-Over drüber legen und so. Ach, ganz entspannt, Fabi, kriegen wir hin.
Dann sagst du, ganz entspannt. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Nicht nur entspannt, aber gespannt, wie es wird. Weil ich ja gehört habe, dass man auf TikTok, dass die Reichweite extrem sein kann, ne, je nachdem, was man da auch macht. Und da Leute teilweise gefühlt, also ich übertreibe bewusst, über Nacht irgendwie durch die Decke schießen und ich mir denke so, wow, interessant, interessante Plattform, habe mich noch nie so direkt mit beschäftigt, deswegen, ich bin aufgeregt.
mal gucken. Ich bin erstmal so seelisch dabei, jetzt erstmal noch gesund zu werden, dann geht's für mich nach Dresden, wo ich 2 Tage bin. Ich habe übrigens schon mein Hörbuch rausgekramt, Game of Thrones wollte ich sagen. Throne of Glass wird weitergehört. Damit hatte ich ja angefangen. Und mal gucken, ich bin gespannt. Ich würde. Okay, wollen wir starten mit unserem Buch?
Ja, ich würde sagen, ja. Würdest du einmal den Klappentext vorher vorlesen? Das haben wir ja immer vergessen, aber du bist super gut vorbereitet, sehe ich. Okay.
Ich habe das Buch hier in meinen Händen. Und wir haben uns dafür letzte Folge entschieden, wir haben uns letzte Folge dafür offiziell entschieden, Der Insasse von Sebastian Fitzek zu lesen. Ein vermisstes Kind, ein verzweifelter Vater, ein Höllentrip ins Innere der Psychiatrie. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max Vater bleibt nur einen Weg, um endlich Gewissheit zu haben. Er muss selbst zum Insassen werden.
Buh.
Buh.
Wow.
Es ist ein älterer Fitzek. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist, muss ich ehrlich sagen.
Steht das hier irgendwo vorne drin? Bestimmt.
Ich gucke gerade. 2020 steht da, aber 2018 steht auch da. Ich weiß es nicht. Irgend sowas in den Dreh.
2018 habe ich gerade. Also das 2018. Gebundene Buch kam im Oktober 2018 raus. Ja.
Ja, ich mag Fitzek sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist eins seiner Werke, wo er noch nicht so brutal war. Und es gab so 1-2 Stellen, die sind okay. Und seine jetzigen Werke, ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, die sind mir wirklich einfach zu detailreich, zu brutal. Das finde ich echt ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass er wieder zurück zu seinen Wurzeln geht, wie dieses Buch. Und von daher, ich fange einfach mal ganz kurz an, in die Geschichte reinzugehen. Und zwar zu Anfang erleben wir einfach nur mit, wie Tramnitz die Mutter von einem seiner Opfer tötet. Tramnitz selbst ist ein Täter, der kleine Kinder sozusagen foltert, bei sich behält, und zwar in so etwas wie einer Brutmaschine, so ein Brutkasten. Das heißt, der ist aber locker 1,60, 1,80 groß. Das heißt, der ist nicht ganz klein, sondern dass da auch halt größere Kinder drin sein können. Die werden dort betüttelt, die werden gepflegt, die werden lieb gehabt und das Ganze für gefühlt 24 bis 48 Stunden und dann sterben sie. Das ist so sein Hintergrund. Und eine Mutter hatte ihn verfolgt, hat das mitbekommen, hat ihn halt ausfindig gemacht, so seine Masche. Und daraufhin hat er sie getötet. Die Leiche von der Mutter wird entdeckt und daraufhin wird auch Tramnitz festgenommen. Das ist so einmal der Background zu ihm. Das gibt einen kleinen Zeitsprung. Es wird auch noch Till vorgestellt. Till ist ein Krankenwagenfahrer, also auch Notarztsanitäter, eigentlich ursprünglich Brandmeister. Er wurde bloß aber degradiert dazu, dass er einen Krankenwagen fährt, weil er halt einfach viel zu erbrausend ist. Also
impulsiv,
wenn er, impulsiv, ja. Wenn da halt ein Auto im Weg steht und er mit dem Krankenwagen durch muss, dann wird halt der Fahrer einfach weggebumst, so auf die Art und Weise.
Ja, also kommt er jetzt wird nicht... Er wird beschrieben als Mensch, der keine Impulskontrolle hat, der immer sofort seinen Handlungen und Gedanken sofort nachgeht, ohne sie mal ganz kurz zu reflektieren und drüber nachzudenken. Jemand, der schneller tut, als drüber nachdenkt, glaube ich, kann man es genau. So ganz banal sagen.
Ja,
also ja. Schneller handelt als, ja.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Er hat halt einen Sohn, der heißt Max und, hat auch noch eine Frau, Ricarda, die wohnt in Buko. Ich finde das immer ganz schön, das spielt ja alles in Berlin. Und ich habe auch meine Ausbildungsstelle war in Buko. Und ich weiß ganz genau, wie das dort aussieht. Und das ist so irgendwie ganz niedlich.
Das ist aber generell so ein Fitzek-Ding, ne?
Ja.
Also das nicht alle. Also ich glaube, die Therapie spielt nicht in Berlin. Ne? Die spielt auf einer Insel in der Ostsee, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Ostsee oder Nordsee. Aber viele seiner Bücher spielen halt in und um Berlin, ne? Also es ist... Mhm. Finde ich auch ganz interessant.
Das war und
die Schauplätze, die existieren auch so. Also es gibt die Straßen, es gibt die Bahnhöfe, es gibt, also das gibt es so. Man kann da hingehen und sieht man dann, es sei denn, es wurde abgerissenes Haus oder so.
In anderem Buch war auch mal eine Apotheke beschrieben, wo alle hingehen, die glaube, ich weiß nicht mehr, alle AIDS-Patienten, um sich ihre Medikamente zu holen und so. Und das war eine, wo ich immer zur Arbeit lang gefahren bin. Ich so, oh mein Gott, so die auch immer rot erleuchtet ist und alles nicht. Dann so, holy shit, bis das Klick gemacht hatte. Ich finde das halt ziemlich cool. Also als Berliner, wenn man die Gegenden kennt, kann man sich das alles sehr schön vorstellen, was halt das alles im Kopf noch ein bisschen schöner macht. Und Buko ist halt eine ruhige Gegend im Süden von Berlin. Alles Einfamilienhäuser und wirklich, da kennt jeder Nachbarn jeden. Und so ist es halt, dass der kleine Max gerne seine Nachbarsfreundin, die Anna, besuchen gehen will. Und er fragt ihn noch so, es ist Winter, es ist draußen kalt. So, Mama hat Nein gesagt, darf ich trotzdem? Ich habe hier mein Lego-Star-Wars-Set fertig gebaut. Und dann sagt Till, ja komm, geh rüber. Aber merke dir ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du angesprochen wirst, wie lautet unser Codewort?
Eiswürfel.
Und so ist es, der Kleine geht los, Ricarda ist natürlich davon nicht begeistert, gibt auch ein bisschen Stress, weil er mal alles durchgehen lässt, aber der Kleine geht los und er kommt nicht wieder. Leider. Und dann gibt es einen Zeitsprung von einem Jahr in die jetzige Gegenwart sozusagen und es wird halt berichtet in den Zeitungen, in den Nachrichten, dass Tramnitz in ein Hochsicherheitskrankenhaus eingeliefert wird und dort auch operiert werden soll, weil er was eine Halsschlagader hat irgendwie. Und auch gleichzeitig wurde jetzt nach einem Jahr auch die Suche nach Max eingestellt. Hm. Das ist...
Ja.
Das konnte ich sehr mitfühlen.
Also, ja, was heißt mitfühlen? Aber ich stelle mir das unglaublich schrecklich vor, ne? Also gerade so schutzbedürftige Menschen, die, selbst wenn sie sich befreien, wahrscheinlich super Schwierigkeiten hätten, irgendwie sich zurechtzufinden, wo sie sind, was sie machen am besten, ne? Das Letzte, was von dem Sohn gefunden wird, ist halt dieses zerstörte Lego-Set. Das liegt im Schnee auf der Straße, überall verteilt und es ist schon also eine mulmige Situation, weil man halt irgendwie sich denkt so, ich habe jetzt selber keine Kinder so, aber ich stelle mir das schon schlimm vor, wenn du, ne, es ist so dein Kind, du weißt nicht, wo es ist, du weißt nicht, lebt es überhaupt noch? Also ich glaube, die Gedanken, die da die ganze Zeit kreisen, wahrscheinlich könnte man gar nicht schlafen. Also das ist so zermürbend, stelle ich mir das
komplett
vor.
Komplett hilflos.
Ja, weil du kannst nichts machen, ne? Also selbst wenn die Polizei, die ja nur in sowas sehr viel Erfahrung hat, findet nichts und so. Und selbst du selber kannst dich quasi auf die Suche geben, aber irgendwie, naja, das, ob das was bringt, ist jetzt die Frage. Ne? Also, ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schlimm vor. So.
Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Also ich finde auch so, bei Fitzek merkst du halt gerade, wenn es auch immer um Kinder und so geht, er ist ja selbst auch Vater. das spielt dort mit rein und das macht aber sehr, sehr gut. Also ich hatte, glaube ich, auch einen Buddy Read geschrieben, so das geht einem an die Nieren, wie er das beschreibt. Ja, also auf jeden Fall die Suche nach Max wird eingestellt und halt sein Schwager, also Tils Schwager Skandik heißt es so?
Scania heißt er.
Scania. Ah, Scania. Der arbeitet bei der Polizei und er hilft ihm dabei, also weil es ist ganz schlimm, Till leidet halt an Depressionen. Also der hatte keinen Grund mehr aufzustehen. Die Ehe ging auch in die Brüche und alles. Er hat halt auch so einfach mitbekommen, dass er nicht mehr wusste, warum soll er sich überhaupt anziehen und alles. Und Scania hat die Möglichkeit und hilft ihm auch, dass er in das gleiche Hochsicherheitskrankenhaus, in halt dort, wo Tramnitz ist, eingeschleust werden kann. Und zwar mit einer anderen Identität. Und dabei handelt es sich um Patrick Winter. Patrick Winter hat sich in einem Kindergarten angezündet.
Also absolut absurde Situation. Ich habe die gelesen und dachte so, was zur Hölle passiert denn gerade hier? Also man trifft ja Patrick Winter erst, wie er zu Hause ist und seine Gedanken so kreisen lässt und durch das Fenster guckt nach drüben zu diesem Kindergarten und wie er sich quasi darauf vorbereitet und dann in diesen Kindergarten stolziert. Und ich konnte das gar nicht greifen, weil das irgendwie so eine Situation war, die für mich so unvorstellbar ist. In diesem Kindergarten ist ein Elternabend, es sind Gott sei Dank keine Kinder anwesend. Also nicht, dass das schon für Erwachsene traumatisch genug ist, glaube ich, aber für Kinder, glaube ich, stelle ich mir das noch schlimmer vor. Aber vor versammelter Elternschaft zündet er sich einfach an. So.
Ja.
Und man weiß überhaupt nicht als Leserin, warum, was ist passiert, wie kommt es dazu? So, ne?
Also ich hatte so das Gefühl, er selbst hat halt einen Verlust erlebt und konnte das irgendwie nicht mehr sehen, aber man weiß es halt nicht.
Ja, das ist, also es gibt keinen Ansatz, wo man jetzt als Leser oder als Leserin sagt, ah okay, das ist die Begründung. Nicht, dass solche abstrusen Handlungen irgendwie leicht begründbar wären, wahrscheinlich nicht, aber es war für mich halt echt so random im ersten Hinblick, dass sich dabei natürlich Fitzek was gedacht hat. Das ist mir schon bewusst, aber es ist halt so, im ersten Moment saß ich da und hatte einfach nur so einen offenen Mund und dachte so, was passiert hier? Hilfe?
Das war wirklich so der erste Schluckmoment, wirklich, oh, das war übel. Auf jeden Fall, er nimmt seine Identität an. Das heißt, Patrick Winter ist tot, aber die Leiche wird noch im Kühlhaus verwahrt und dadurch, dass er sowieso halt aufgrund seiner Selbstmordfantasien halt eingeliefert werden sollte, ist es halt super schwierig, dort reinzukommen. Nutzen sie halt die Chance und schleusen ihn dort ein. Es wird noch vorher gesagt, hey, pass auf, du hast dort eine Kontaktperson und zwar Seda, die fährt den Bus dort, daran kannst du dich wenden und es ist in der Bibliothek, in der zweiten Reihe, im Buch Ulysses, ist ein Handy versteckt mit 3 Notfallkontakten. Kurzwahl Nummer 1 ist Scania. Kurzwahl Nummer 2 ist dein Anwalt. Und Kurzwahl Nummer 3 habe ich vergessen.
Ehrlich gesagt auch. Ich wusste nur, dass Kurzwahl Nummer 1 auf jeden Fall Scania ist. Das hätte ich dir jetzt noch sagen können. Bei den anderen weiß ich es gerade gar nicht. Ist nicht sogar seine Frau die eine der Kurzwahlnummern?
Ja, es könnte auch sein, ja.
Weil im späteren Verlauf passiert hier etwas, weswegen er dann die Nummer, die er auch auswendig weiß, nochmal eintippt. Ja. Deswegen, vielleicht war es auch die Angaben ohne Gewähr, ich habe keine Ahnung, ne? Also das muss ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber Kurzwahl Nummer 1 ist Scania, ja. Ganz wichtig.
Das ist echt wild.
Ja. Und also man merkt halt, wie sich das Ganze so. Ja, darauf hinarbeitet, dass halt Till in
Ich hab die Notizen gefunden. Ich bin ja gut. Ich habe mir da einen Klebi gemacht. Ich guck kurz nach. Mein Kontakt ist eingespeichert. Dienststelle auf der 1, privates Handy auf Schnellwahltaste 2, Harz findest du auf 3. Und Harz ist sein Anwalt Notar. Dann so. Okay, Entschuldigung.
Nee, entschuldigst du dich?
So.
Ja.
So. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Oh Gott.
Ich, ja, also ich habe jetzt auch den Faden verloren, wenn ich ehrlich bin.
Das passiert. Also auf jeden Fall, Handy ist auch im Bus und er wird dann eingeschleust.
Ja, genau. Handy ist im Bus. Beziehungsweise, also ich habe erst gedacht, muss ich gestehen, das hat sich mir erst später erschlossen. Vielleicht habe ich es einfach so ein bisschen überlesen. Dieser Bus ist quasi die Bibliothek.
Mhm.
Ich habe gedacht, der Bus bringt die Leute zu einer Bibliothek. Aber der Bus ist die Bibliothek. Sowas gibt's ja auch teilweise. Ich kenne das auch mit so einem Wagen, dass die so rumfahren und Bücher ausleihen und wieder einsacken und so. Aber im ersten Moment habe ich das gar nicht gecheckt, bis es dann darum ging, dass Till beziehungsweise in seiner Identität als Patrick halt in diesen Bus steigt und beschrieben wird, dass da diese Regale aufgebaut sind und all sowas. Hat sich mir erst später erschlossen. Aber ja, nicht nur Till ist ganz, ganz nah an der Sache und will wissen, was nun ist und wie bestimmte Sachen funktionieren. Es gibt nämlich auch einen Anreiz, warum Till das macht. Denn in Tramnitz' Zelle wird auf dem, wie nennt man das, Nachttischchen? Ja, ne? Auf dem Nachttischchen eine kleine Lego-Figur gefunden. Und es ist exakt die Lego-Figur, die in dem Lego-Set von Max fehlt. Und zwar Luke Skywalker. Ja. Und die steht dort auf dem Nachttischchen. Deswegen ist das auch unter anderem der Anlass für Till, da jetzt nochmal neben all den anderen Sachen, die er sich als Vater mit Sicherheit auch, die Vorwürfe, die er sich selber macht, aber auch die Sachen, die er einfach rausfinden will, ist das nochmal der, so die Kirsche auf dem Eis, in Anführungsstrichen, weswegen er losgeht, ne? Aber auch seine Frau, Ricarda, ist ja nicht untätig, denn sie hat andere Wege, wie sie versuchen möchte, herauszufinden, was mit Max ist, ob er noch lebt, ob irgendwas, ne, also ob noch irgendeine Chance besteht, das Kind zu finden. Sie sucht sich Hilfe bei einem ja, Medium, Hellseher, wie auch immer. Ja. Ganz absurde Geschichte. Dieses Medium arbeitet bei einer Fast-Food-Kette. So wie sie beschrieben wurde, dachte ich, es ist eine ganz bestimmte Fastfood-Kette, aber ich werde den Namen jetzt hier nicht nennen. Aber es wird auch im Buch nicht genannt, aber ich finde, sie wurde sehr eindeutig beschrieben.
Mhm.
Quasi er ist bekannt dafür, dass seine Vorhersagen oder seine Gefühle, die Aussagen, die er tätigt, tatsächlich auch zu bestimmten Hinweisen gefunden haben, also gefunden, ja, geleitet haben, so rum.
Genau.
Und das ist tatsächlich auch eine Art, ja, schon Wahrheit da drin steckt. Man denkt ja immer so Medien, also es gibt ja Leute, die einfach denken, das ist Humbug, und es gibt Leute, die auch daran glauben, ne? Also, und Ricarda sieht das jetzt als letzte Möglichkeit, da irgendwie zu gucken, wie, wo und was kann ich tun, um mein Kind noch irgendwie zu finden oder zumindest, und so schlimm es ist, aber die Leiche vielleicht wenigstens zu finden und damit abschließen zu können. Weil ich glaube, das ist für die Eltern, glaube ich, mit das Schlimmste, dass sie nicht diese Ungewissheit, ne, was ist mit dem Kind? Auch nach einem Jahr, glaube ich, macht man sich immer noch, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, man macht sich immer noch Hoffnung, vielleicht ist dieses Kind irgendwo noch da draußen, vielleicht könnten wir es finden. Wir sollten nicht untätig hier rumsitzen, wir müssen irgendwas tun. Ich glaube, das wird immer wieder wie so ein Kreisel in den Gedanken bei den beiden sein.
Und ja, du kannst nicht abschließen.
Ja, dieses nicht abschließen können, es sieht man sowohl bei Till als auch bei Ricarda. Wie gesagt, sie geht zu diesem Medium und der verhält sich sehr kryptisch, oder dieses Medium verhält sich sehr kryptisch. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, so, warum beantwortet er denn ihre Fragen nicht? Also irgendwas. Und dann passiert etwas, womit ich tatsächlich nicht so ganz gerechnet habe, was mich auch so ein bisschen überrascht hat. Denn er sagt, naja, also ich kriege jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut raus, aber so nach dem Motto, naja, so eine Story über so ein verschwundenes Kind, was von einem Medium gefunden wird oder eben nicht gefunden wird, es verkauft sich halt auch gut. So ja, in dem Sinne, ne, so formuliert er es nicht. Und im ersten Moment dachte ich, was meint er denn damit? Bis Ricarda, die sowieso schon sehr erbost ist, weil er mehrere Kommentare gemacht hat in diese Richtung, so von wegen, naja, finanziell läuft's ja nicht und du hast ja sowieso und hier und da, rausrennt aus diesem Restaurant und in ihr Auto steigt und dann wird da angeklopft und gefragt, so, und was ist jetzt nun mit der Geschichte? Also, ne? Und, und ich dann erst mir erschlossen habe, ach so, sie wollte tatsächlich scheinbar diese Geschichte verkaufen. Also es ist das, was das Medium oder der Hellseher da gesehen hat, ist wirklich auch wahr gewesen. Also sie ist dort scheinbar hingegangen, um ja, natürlich mit Sicherheit in der Hoffnung, irgendwelche Hinweise zu bekommen, aber auch, um die Geschichte an die Medien zu verkaufen und damit Geld zu bekommen. Für eine weitere Suche, für irgendwie, um die finanzielle Lage wieder ein bisschen aufzubessern, weil sie natürlich alle Finanzen da reingesteckt haben, um das Kind zu suchen. War eine überraschende Situation, weil ich die auch nicht so abkommen sehen, weil ich irgendwie ja, dachte, okay, nein, sie geht ja jetzt erst in erster Linie hin, um ihr Kind zu finden. Und so, das sind so ihre letzten, ja, Hoffnungen, dass sie ja, halt auch an Leute.
Leider also, nicht so ganz.
Ja. War die erste kleine Enttäuschung, weil ich irgendwie so dachte so, okay, das verstehe ich nicht. Also ich kann verstehen, dass man sehr verzweifelt ist und dann auch zu Leuten geht, die, wo vielleicht die breite Masse irgendwie sagen würde, ach, das ist Quatsch, das ist Humbug, das funktioniert doch eh nicht. Aber ich denke mal, man ist irgendwann so verzweifelt, dass man auch solche Optionen tätigt und nimmt, um irgendwie zu versuchen, wenigstens sein Kind zu finden. Und dann kommt das dabei raus. Ist schon ein bisschen so, okay, Ricarda, hab Besseres von dir erwartet. Klingt jetzt so, irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von ihr. Ich weiß auch nicht. Ne?
Sie ist halt sehr verzweifelt und sie braucht halt das Geld. Also sie hat halt auch beschrieben, es ist halt in der Situation, kannst du nur alles falsch machen. Ziehst du alte Klamotten an, dann heißt das, boah, die lässt sich voll gehen. Kaufst du neue Klamotten, dann heißt das, oh, die hat ja Zeit zum Shoppen. Anscheinend geht sie ja gar nicht so schlecht. Und so halt am laufenden Band. Die wird auch unter so einem Druck damit stehen. So, wie gehst du damit um? Ab wann darfst du auch mal wieder lachen, einen fröhlichen Moment haben? So, wann darfst du wieder unter Leute gehen? Alles ist super schwierig. Also, aber ja, währenddessen wird Till eingeliefert. Der wird auch da richtig kontrolliert. Also, die nehmen ihn halt die Klamotten ab, die schicken ihn durch so einen Scanner, wo er auch sagt so, also es ist halt so ein Scanner, wo du halt nur siehst, was du halt am Körper trägst, so auf die Art und Weise, wie beim Flughafen wahrscheinlich. Und dann trifft er auf Kasow, der sich vorstellt als sozusagen sein Therapeut oder halt auch der Chefarzt der Station dort und der sich mit ihm unterhält, ihm willkommen heißt. Der sitzt ihm gegenüber, hat so einen Block in der Hand, so ganz fröhlich, kritzelt da was, blättert um und immer wenn er umblättert, steht da was anderes, wie zum Beispiel, bleib ruhig, so von wegen, mach keinen Ärger und was da nicht alles stand. Ich weiß
du bist
nicht.
Ein Simulant.
Ja, da. Das war super wild. Ich habe in dem Moment Angst bekommen. Also er hat halt wirklich so versteckte Nachrichten, die man ihm da gibt. Und ich dachte mir in dem Moment, passiert das gerade wirklich? Oder bilden wir uns das ein?
Ich mache jetzt mal ganz kurz, wann wollen wir in den Spoiler-Bereich gehen, bevor
ich glaub,
wir jetzt
da kommen
zu
wir,
doll in
ich,
die Geschichte, ich glaub, weil so langsam.
Ich, ja, okay, wir spoilern. Es ist Zeit zu singen.
Also wir können natürlich auch das ganze Buch zusammenfassen, aber ich glaube, so langsam müssen wir in den Spoiler-Bereich gehen, weil wir haben jetzt schon sehr viel, wir haben jetzt alle Personen irgendwie vorgestellt und ich glaube, jetzt gehen wir ja in diesen Teil, wo es wirklich um die Geschichte auch dann geht.
Also,
vielleicht sollten wir jetzt
Was ist Fiktion? Was ist real? Findet das raus nach diesem
Spoiler-Alarm.
Alert, Alarm? Ja, ich wollte gerade Alert machen.
Okay, wir müssen uns noch mal ein bisschen einigen, wie wir das am besten singen. Okay.
Aber ich glaube, genauso ist es doch richtig. Jeder singt einfach sein eigenes in einer anderen Tonlage.
Toll. Meanwhile, jeder, der so neu in diesen Podcast reinhört, denkt sich so, was zur Hölle ist nur los mit denen?
Ja, es ist genau richtig. Es ist genau das, was ihr wollt. Bleibt dran, das lohnt sich. So. Okay.
So.
Also, Punkt. Tramnitz, heißt ihn damit sozusagen willkommen, mit direkt kleinen Bedrohungen.
Macht sich also auch beim Leser komplett unbeliebt erstmal, weil man sich so denkt, ja, was ist denn mit dem, es ist ein Arzt, so, was ist mit dem los? Warum nennt er seinen Patienten einen Simulanten? Schon nicht so nett, so.
Ja, ich habe ihn mir auch vorgestellt, so ungefähr so 1,98 groß, Glatze, dann kariertes Hemd, enge Jeans und dann so ein Namensschild hier an der Seite.
Echt, ich habe ihn mir mit Kittel auf jeden Fall vorgestellt und Brille.
Eine Brille. Ja, der Kittel trägt da drüber. Aber die Brille, ja doch, aber so eine feine Brille, wenn.
Ja, ja, so eine ganz feine, so eine ganz feine. Mhm. Und dann halt, ne, und dann, er positioniert sich ja auch extra so, dass die Kamera, denn da ist alles Video überwacht, die Kamera nicht einfängt, was er da schreibt und, oder was er vor seinem Bauch oder, ja, seiner Brust quasi macht. Also man erkennt das so nicht. Nur der Till sieht das und er sieht auch als einzige Person auch nur das, was da draufsteht, ne? Und das ist schon so. Aber die Situation löst sich relativ zügig, weil Kasow, so heißt er, einfach aus dem Raum rausgeht und die Tür offen lässt. Genau. Und man denkt sich so, okay, das war's jetzt, so Mic drop, ich gehe jetzt, tschüss. Und Till ist auch sehr irritiert von der Gesamtsituation und geht dann raus und beschreibt etwas, was ich interessant finde, weil dazu muss man sagen, dieses Objekt, in das diese Anstalt dann gebaut wurde, sollte eigentlich früher eine Art Grand Hotel werden, also ein Hotel, was sehr edel ist. Und genauso wird es nämlich auch beschrieben, mit einer riesengroßen Eingangshalle. Und in dieser Eingangshalle steht ein riesiger Weihnachtsbaum, was mich sehr irritiert hat. Aber da steht der Weihnachtsbaum. Es gibt so einen großen Tresen, wo halt sonst ne die der Empfangsbereich ist. Das ist jetzt die Medikamentenvergabe. Also es wird sehr, sehr edel und schön mit Marmor und allem drum und dran.
Ja, auch die Cafeteria so aussehen, so wie bei Starbucks und so. Ich habe mich so ein bisschen, zum Teil habe ich das verbunden mit den Spielen einmal Outlast, aber auch mit The Evil Within. Weil The Evil Within ist auch so, wenn du in diese Irrenanstalt reinkommst, zum Anfang auch so alles ganz groß, natürlich abgeranzt und so, aber so hätte das mal früher ausgesehen.
Keine Ahnung, so ein Horrorspieler habe ich nicht.
Das sind Horrorspiele.
Und ich so, Anne, bestimmt, ich habe keine Ahnung, aber ich geb dir einfach recht, du wirst schon wissen, was du sagst.
Wird schon stimmen.
Ja, ich glaube dir da.
Auf jeden Fall, er stolziert dann halt da durch und stellt halt fest, alles ist offen, halt total merkwürdig, wird dann dort auch in Empfang genommen und zwar von Frau Sänger, das ist die Klinikleiterin, die ihn dort ein bisschen durchführt, ihm alles zeigt, auch halt das Konzept. Sie sind jetzt hier halt auf der ersten Station, das heißt, hier ist alles wirklich offen, alle Türen soweit, die können sich hier frei bewegen, die dürfen am Tag eine Stunde raus, aber da nur mit Begleitung und alles drum und dran. Und steht dann auch halt auch irgendwann in der Cafeteria, wo sie ihm dann auch alles weiter erklärt. Und dann kommt dann eine Frau vom Weiten angehechtet, so, nicht schon wieder! Und dann stellt sich raus, ja nun, das ist wirklich Frau Sänger, da hat ihn gerade eine Patientin.
Das finde ich so großartig, diesen Moment, ja, weil er sagt ja auch vorher, ja, ich habe mir Frau Sänger ganz anders vorgestellt, so, ne, so ein bisschen älter, so mittleren Alters, die Frau, die mich da gerade anspricht, die ist so Anfang, Mitte 20, Mitte 30, glaube ich, oder so, beschreibt er sie, ne, und dann löst sich das auf und es wird halt legit gesagt, ja, es ist eine Patientin, die ihn veräppelt hat, so nach dem Motto, die hat den Kittel geklaut und die Frau Sänger, die Professorin oder die Leiterin ist es ja sogar dieser Anstalt, ne, die, das passiert ihr des Öfteren mit genau dieser Person. Es ist schon ein bisschen eine amüsante Geschichte, die da passiert. Meanwhile kriegt Anne einen Kaffee geliefert. Wo ist meiner? Entschuldigung, wo ist mein Kaffee? Es wäre so lustig, wenn ich jetzt die einen herholen würde, ne? Okay. Das konntet ihr jetzt natürlich nicht sehen, nur hören. Aber Anne hat mir den Kaffee quasi in die Kamera gereicht. Ist leider nicht bei mir angekommen. Irgendwie gab es Lieferschwierigkeiten.
Ach, entschuldigt heute, dass ich Fabi einfach so knallhart unterbreche.
Ja, ist okay. Diesmal habe ich den Faden nicht verloren. Ich habe ihn verzweifelt versucht, habe ich mich daran festzuhalten, so, ne? Denn es passiert etwas neben dieser offensichtlich doch ein bisschen lustigeren, auflockerenden Situation, passiert ja etwas, was dann doch schon ziemlich dramatisch ist, weil ich das auch nicht habe kommen sehen, wie so vieles in diesem Buch. Er wird einfach angegriffen, ne? Also ja. Er wird von einem anderen Patienten erstmal böse angeguckt, dann angespuckt. unglaublich eklige Situation, weil er das auch so sehr explizit beschreibt. Und dann halt, ja, angegriffen. So,
wie hat er das beschrieben? Er hat was Süßes in seinem Mund geschmeckt. Ja,
ich wollte es gerade nicht sagen, weißt du, also wirklich. ja, er wird halt angegriffen und beziehungsweise, naja, angegriffen, aber er möchte sich dann natürlich eigentlich wehren, der Till, oder Patrick in Anführungsstrichen, und wird dann aber zurückgehalten und es wird gesagt, nee, der
bleib mal ruhig.
Bleib ruhig, der haut dich sonst komplett aus dem Latschen und dann kannst du eigentlich dein Testament schreiben, so nach Motto.
Und es wird noch
schon
gesagt,
ziemlich bedrohlich wirkt. So.
Und es wird noch gesagt, halt dich von Kasow fern.
Ja.
Das wird ihm auch noch mitgegeben. Auf jeden Fall im weiteren Verlauf des Tages dann wird er zu einer Zelle geführt. Und das ist keine Einzelzelle, wie er eigentlich dachte, sondern es ist eine Doppelzelle, wo er fragt, so, ich dachte, es gibt hier nur Einzelzellen, was soll das? Und wo dann der Pfleger auch noch mal kurz nachtelefoniert, fragt, ob das so richtig ist, und dann sagt so, ja, ist so richtig. Und in der Zelle ist er mit dem Typen, der ihn angegriffen hat, zusammen. Wolf heißt er, Achim Wolf. Und der hält so gar nichts von Leuten, die halt Kindern Böses wollen und schlägt ihn daraufhin zusammen, bricht ihm die Finger, obwohl es gar nicht mehr nötig wäre und alles, und bedroht ihm auch. Und dann sagt er, weil er auch irgendwann nachfragt, warum? Also in seinem Kampf, wie er versucht, sich zu ein bisschen zu wehren oder rauszuhalten, fragt er, warum? Und in dem Moment beugt sich dann Wolf nach vorne und holt aus seinen After in ein Kondom eingewickelt ein Prozesspapier hervor, wo halt davon herausgeht, wir können das auch lesen, was aber total untypisch ist, weil es halt komisch ist, weil es ist halt wirklich so eins zu eins zitiert, dass halt kurz Braindead, Kirschhoff? Wie hieß er nochmal? Die Identität?
Patrick meinst du, oder wie?
Patrick, genau, Winter? Genau. Ja, kurz. Patrick Winter. Oh mein Gott. Ich habe zwischendurch, seitdem ich krank war, habe ich so zwischendrin wirklich so sekundenweise einfach Aussetzer. Das ist super schwierig für mich. Das tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, dass sich das schnell wieder einpegelt. Ist schon weniger geworden, aber es ist sehr merkwürdig. Patrick Winter hat versucht, seinen Sohn umzubringen. Und zwar in der Sauna. Das so geplant, dass er mit seinem Sohn dort eingesperrt ist, dass aber rechtzeitig seine Frau zurückkommt, um ihn zu retten, aber nicht mehr den Sohn. Aber das Ganze wird vereitelt. Sozusagen vereitelt. Also es kommt halt dazu, dass die Haushälterin zufälligerweise da ist und Co. Und das alles steht da drin. Und deswegen ist der Achim Wolf so wütend auf ihn, weil er halt überhaupt nichts mit Kinder, also mit Kindermördern zu tun haben will.
Und er will Patrick, also Till, Patrick, wie auch immer, er will ihn wirklich umbringen. Also er geht da mit der Intention auch an, ihn einfach jetzt zu töten. So, er hat da auch gar keine Gewissensbisse. Also, ne, also er sagt halt, nee, Leute, die sich an Kindern vergehen und sie quälen und zu Tode foltern, wie auch immer, sind für ihn Menschen, die es nicht wert sind, zu leben. So.
Genau. So könnte man sagen. Also sie einigen sich darauf, dass er dann sagt, so, hey, ich kann dir helfen, hier rauszukommen und ich muss nur an das Handy kommen und dann helfe ich dir. Und so kriegt er nochmal sozusagen einen Tag Schonfrist, wenn man so will. Währenddessen gibt's wieder einen Switch. Das finde ich ganz schön, dass man auch immer ein bisschen zu Kasow und Co. wechselt. Kasow erpresst mittlerweile Seda dort. Sie soll nämlich für ihn anschaffen gehen im Gefängnis, und zwar zweimal die Woche. Das heißt, also dort in diesem Hochsicherheitstrakt, wo sie sind, wird die Mitpatientin gezwungen, anschaffen zu gehen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist, die sind ja da drinne, weil es denen nicht gut geht, und dann wird noch sowas dort. Also wie ist das? Und dann auch noch, also dann auch noch von Kasow, vom Chefarzt, halt persönlich, wie soll es denen da jemals besser gehen? Die armen Seelen.
Mal davon abgesehen, dass das illegal ist, was der macht. Also, der ja. Also. Er ist ja quasi Menschenhandel, so in dem Sinne. So.
Das ist, also geht gar nicht. Es kommt auch noch raus, dass Kasow wirklich auch 3 Monate zuarbeitet. Der bekommt dort Koks, Nutten und alles im Gefängnis. Warum, wieso, weiß man noch nicht. Aber es ist ganz spannend. Also der hat dort wirklich das beste Leben, was das angeht. Und wir bekommen auch mit, wie Tramnitz Besuch bekommt von seiner Anwältin, die dort reingestöckelt kommt. Das ist wirklich so, das ist so ein Höllenvibe. 9 cm Hacken, Minirock, also wirklich so ein Kostümchen an, let's go. Eine gestandene Dame, die ganz genau weiß, was sie will. Und die eine Affäre mit ihm hat. Und schwanger von ihm ist.
Ja, ja, ja. Ich habe von sowas ja schon mal gehört oder gelesen, dass es tatsächlich Frauen gibt, die Männern, also es gibt wahrscheinlich auch den ne, in anderen Konstellationen, Männer und die Frauen, ich weiß es nicht, aber sehr publik ist, glaube ich, dass Frauen die Männern in so Hochsicherheitstrakts schreiben und sich in die verlieben, die teilweise heiraten und so. Boah, wahnsinnig, weil man überlegt sich ja, ne, also mal davon abgesehen, dass das, was sie da machen, auch irgendwie ziemlich weird ist, so, sie ist seine Anwältin, er ist der Massenmörder so oder der Serienkiller. Ist sie da scheinbar sehr involviert, was schon ganz schwierig ist von der Art und Weise Nähe Distanz zu Kunden und Dienstleister in dem Sinne, aber auch noch dass sie das einfach so, ja, der ist halt, naja, sie ist diejenige, und da sind wir wieder bei dem, sie ist diejenige, die ihn retten wird. Sie, ja. Er hat halt noch nie jemanden gehabt, der ihn so liebt und so unterstützt. Sie wird ihn jetzt retten und auf die richtige Bahn bringen. Natürlich wird sie das schaffen. Spoiler Alert, ja. Aus eigener Erfahrung, nicht mit, oh Gott, nicht mit Serienkindern, aber aber so, nee, no way, girl. Nee.
Das wird nix. Also auf jeden Fall, sie ist sogar schwanger von ihm und sagt ihm halt so, ich hol dich raus, bevor das Kind hier geboren ist. Währenddessen kriegen wir auch wieder einen Schwung hin zu Till, beziehungsweise, also ich nenne ihn einfach immer Till jetzt, weil er ist ja auch Till und nicht seine Identität. Er bekommt mittlerweile eine Chemo, das ist nämlich ganz toll, weil seine Tarnidentität hat halt einen Tumor, hat Krebs nun, also bekommt er als gesunder Mensch eine Chemo, ganz super, schafft es aber danach, dass er in die Bibliotheksbus darf. Das ist währenddessen ist auch das Problem, es ist halt richtiges Winterwetter, es ist dort alles regnerisch, auch so die ersten Trakte dort sind überflutet, die sind dort alles super schwierig, aber der Bus darf noch fahren und er hat dann auch die Möglichkeit, in den Bus reinzugehen und kann auch das Handy greifen und kann auch kurz telefonieren, weil bis auf, ich glaube, Seela, da sonst gar keiner drin ist und sie ist ja seine Kontaktperson, also von daher alles entspannt und erreicht auch halt Scania. Und redet mit ihm und sagt dann so, gib mir noch 24 Stunden und sonst hol mich hier raus. Weil es ist wirklich schwierig.
Vorher zieht er ihm noch die Ohren lang, was er ihm für eine Tarnidentität geholt hat, was es soll, was ist, ne, Kindermörder, Krebspatient. Er als gesunder Mensch wird in der Chemo unterzogen, so, ne, wo dann Scania gesagt hat, so viel Auswahl habe ich jetzt auch nicht gehabt, so, es tut mir leid. Aber ja, ziemlich wilde Situation, so generell, ne? Aber ja.
Es ist super wild. Also auf jeden Fall 24 Stunden hat er noch Zeit. Und daraufhin trifft Till leider wieder auf Wolf, der ihn zusammenschlägt. Und er landet an der Krankenstation. An der Stelle möchte ich was machen, was ein bisschen ungewöhnlich für uns ist. Ich möchte gerne was vorlesen. Okay, das ist nicht ungewöhnlich für uns. Aber ich habe ja zum Teil gelesen, aber auch zum Teil gehört. Und ich musste gestern ein bisschen rumwerkeln. Und dann hat Olli für mich mitgeschrieben und ich möchte euch gerne einfach die nächsten paar 30, 40 Seiten zusammenfassen, wie es halt mein Mann gemacht hat. Till leidet ganz doll viel, aber hat Handy. Till überrascht Tramnitz und Korsow, hat aber +10 auf Sneak. Tramnitz bekommt einen Monat kostenlos Koks und Nutten von Korsow, soll aber Patrick Winter beseitigen. Tramnitz will Seda vergewaltigen, Klammern bumsen, Fragezeichen. Till bei Seda will ihr helfen, ist aber zu schwach, muss zuhören, pscht. Till muss kotzen, entdeckt geheime Schublade mit seinem Tagebuch von Tramnitz, nimmt Rasierklinge und hat sicke Mordfantasien, geht zurück auf Zimmer.
Perfekt zusammengepasst, ne? Das Einzige, und da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, das Einzige, was ihm passiert ist, was uns auch immer passiert, ist die Namen ein bisschen verduselt, ne? Also Korsow ist es ja Karsow, aber ja. Es ist okay. Es ist okay, Olli, es geht uns allen so. Aber ja, ich finde, das hat er perfekt zusammengefasst. Ich glaube, die HörerInnen da draußen werden sich auch jetzt genau vorstellen können, was da eigentlich passiert.
Ja, doch. Ich glaube ja, ich finde das sehr gut. Also plus 10 auf Sneak gefällt mir auch besonders.
Ja, plus 10 auf Sneak, ja.
Hast du was?
Muss zuhören, pst, fand ich auch so super, super ja. Schön, super atmosphärisch auch, ja.
Das ist so. Also ich habe halt immer so meine Notizen und ich konnte halt nicht, ich hatte gekocht und Olli hat halt nebenbei dann mitgeschrieben. Fand ich gut.
Ja, fand ich sehr charmante Ausdrucksweise, doch. Ja.
Ja, hat was. Ja, auf jeden Fall Till wacht auch wieder auf und Tramnitz hat sein Tagebuch und stellt ihn dann halt auch. So, hey, was ist da los? Wieso, weshalb, warum? Und Tramnitz steckt ihn dann ein bisschen was. Und zwar, dass Korsow Tablettentests macht mit den Patientinnen. Also mit den Patientinnen.
Patientinnen,
Entschuldigung.
Aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Patienten und Patientinnen. Ja,
genau.
Genau, was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist für die Hörer, die das Buch jetzt vielleicht nicht lesen wollen oder gelesen haben, ich weiß es nicht, ist ja schon ein bisschen länger raus. Dieses Tagebuch ist vor allen Dingen deswegen so wichtig, weil dort, so denkt Till oder so glaubt Till, die exakten Informationen auch da drin sind. Ne? Wie wurden die Kinder gefoltert? Was wurde mit denen gemacht? Wo sind sie vielleicht? Sind die tot oder lebendig? Also er wünscht sich oder er hofft, er erhofft sich, meine Güte, heute ist aber auch schwierig mit dem Reden, daraus sehr viele Informationen zu kriegen, um an seinen, also an den Fundort oder an den Aufenthaltsort seines Kindes zu kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass er dieses Tagebuch dann auch findet. Deswegen hat er sich vielmehr jetzt im Nachgang nämlich noch einen von Scania noch 24 Stunden erbeten, bevor er wieder rausgeholt wird. Ja.
Das ist. Also es ist schon wild. Till gibt dann halt auch seine geheime Identität vor Tramnitz zu, sagt halt, wer er ist, weswegen er da rankommen will. Und Tramnitz sagt ihm dann noch, es besteht die Möglichkeit, dass Max noch lebt. Es ist eine Möglichkeit da.
Nach einem Jahr. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach Quatsch. Also, ich würde es mir natürlich wünschen für die beiden, für Till und Ricarda. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind irgendwo noch... Weiß ich nicht. So.
Ja, weil es auch so nicht so typisch ist für so, wie er sonst, also dadurch, dass er sonst nach 24 bis 48 Stunden die Kinder tötet, ist das halt wirklich.
Ja. Für mich war das so, also Tramnitz spielt mit der Hoffnung von Till. Nun weiß er ja, dass Till da reingeschleust wurde. Er will jetzt auf dem Weg wieder rausgeschleust werden, so nach dem Motto. Und somit spielt er jetzt mit der Hoffnung von Till, dass da noch irgendwo die Möglichkeit besteht, das Kind zu finden. Aber eigentlich ist das schon passé, um es mal ganz blöd zu formulieren. Also das Ding ist schon gelaufen. Und er will jetzt einfach nur Till manipulieren, dass er ihn da rausholt.
Ja.
Das war mein Gedankengang in dem Moment, weil ich so dachte, nee, ach.
Meiner war so ähnlich. Also Till versucht aber halt, er greift nach dem Strohhalm, will auch Hilfe rufen. Er hat ja das Handy, wurde ihm wieder gegeben und erreicht aber keinen. Das heißt, es wurde auch kurz gesagt, das Handy fühlte sich komisch an, aber wo ich einfach glaube, der ist mittlerweile am Kopf sowas von zusammengeprügelt worden. Wirklich so, wo ich dachte, okay, ich glaube, für den fühlt sich alles komisch an, wahrscheinlich wie in Watte gepackt oder so. Er wird aber dann auch von Sänger erwischt, wie er gerade versucht zu telefonieren und die sagt ihm, okay, Boy, du setzt dich jetzt hier hin, du kannst gerne Hilfe rufen. Und er versucht dann halt einmal seine Ex-Frau zu erreichen, wo er die Nummer noch ganz genau weiß, die ihm aber zusammenpfeift und sagt, er soll das nicht nochmal tun, er soll das endlich lassen und hast du nicht gesehen. Und dann sagt er ihr aber, wir können ja noch Scania anrufen.
Was vielleicht auch noch wichtig ist beim Telefonat mit der Ex-Frau, dass die Ex-Frau ihn als Patrick anspricht und nicht als Till. Das ist so ein Moment, wo ich so dachte, hä?
Also nee, er wundert sich auch.
Aha. Er wundert sich ja selber auch, warum spricht die ihn mit seiner Scheinidentität an? Das ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Man steckt das aber dann schnell weg, weil er natürlich dann Scania anrufen möchte. Die Nummer kennt er nicht auswendig, aber er ruft, er lässt im Polizeipräsidium oder Polizeistelle, Abschnitt anrufen und sich dann quasi weiterleiten. Aber die Weiterleitung passiert nicht, weil die Person, die dort abnimmt, schon so ist wie Wer sind sie? Sie sind angeblich der Schwager und okay, das ist sehr merkwürdig, weil Scania arbeitet hier nicht mehr und sie wissen nicht warum, das ist noch merkwürdiger und dann möchte er die Ärztin sprechen, weil der Mensch, der dort bei der Polizei arbeitet oder der Polizist, der hat dann die Nummer kurz mal zurückverfolgen lassen, weiß also, dass sie dort in der Anstalt sich gerade befinden, spricht mit Frau Professor Sänger und die entschuldigt sich auch nochmal, sie ruft nochmal zurück, erklärt die Situation nochmal und ja, es wird mehr oder minder dann gesagt, vor ein paar Tagen, nee, schon ja. vor einer Weile,
glaube
ich, ist Folgendes passiert und jetzt kurz Content Note, Trigger Warning, der Scania hat sich selbst umgebracht. Er hat einen Suizid gemacht, was Till noch mehr aus der Bahn wirft, weil es kann ja gar nicht sein. Er hat ja gestern erst mit ihm telefoniert. Was erzählen die hier alle? Das kann nicht passiert sein. Also das ist Quatsch. So, die lügen hier, so nach dem Motto. Was mich als Leser noch mehr irritiert hat. Ne? Also die Ex-Frau nennt ihn Patrick. Seine Kontaktperson beziehungsweise sein Schwager ist von gestern noch telefoniert zu heute verstorben. Und für mich in dem Moment war es so wie, okay, wie soll er da jetzt rauskommen?
Ja.
Wie soll er da jetzt noch rauskommen? Weil er kann ja, also jetzt mal, wir müssen das Szenario mal zusammenfassen. Er befindet sich in dieser Anstalt, wo wahrscheinlich auch viele Leute sehr viele Fantasien haben und die auch ne, Geschichten erzählen ja. und so weiter. Und da kommt er rein und sagt, ja, aber ich bin ja gar nicht Patrick Winter, ich bin ja eigentlich Till, der Vater ja. von Max. Und,
aber warum sollte man dir glauben?
Genau. Und ich war so wie, oh oh, Till, das wird jetzt sehr schwierig für dich, glaube ich. Nun, ja, war es so meine Überlegung in dem Moment. Wie schafft der das jetzt da raus?
Es ist super, super schwierig, finde ich persönlich. Also, das war wild. Auf jeden Fall. Halt, er wird wieder auf sein Krankenzimmer gebracht und dann bekommt er auch mittlerweile gesagt, die Station wird evakuiert. Also die Leute, die wirklich schwer verletzt sind, wie halt Corso und so, werden evakuiert. Und nicht Corso, sondern Tramnitz, Entschuldigung. Genau. Währenddessen
steht in dem Tagebuch, ne? Also und der ja. sagt auch, ich werde dann und dann evakuiert, ich werde dann und dann in diese andere Einrichtung gepackt, weil bis dadurch, dass er Zeit. Diese OP hatte, muss er natürlich auch nachversorgt werden. Er kann jetzt nicht auf so einer, ich übertreibe, auf so einer gammeligen Station bleiben. Bis da und dann hast du Zeit, bewege dich. Ansonsten ist das Ding gelaufen. So. Mhm. Also hat Till noch mehr Druck. Der nochmal intensiviert wird, weil Kasow der Meinung ist, okay, es reicht mir jetzt hier, Till muss sterben.
Ja, jetzt mal Butter bei den Dorsch, das reicht mir. Ja. Hat mir so viel Ärger gemacht. Also mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe, mit, dass ich hier meinen eigenen Prostituiertenring drin habe, meine ganzen Medikamententests, womit ich mich und die Station hier versorge, und der macht mir hier alles zunichte.
Genau, er weiß zu viel.
Kann ich verstehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja. He knows. Nun. Es kommt aber dazu, dass Till angegriffen wird. Er kann sich aber wehren, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen abwehren, kann Kasow zu Boden ja rangeln, mit der Tür zu Boden kloppen, wie auch immer man das betiteln möchte. Ja, er sieht aber dann, weil er sich, er holt sich die Uhr, nee, das Handy von Kasow, ne? Ja. Guckt auf die Uhr und sieht, es ist zu spät. Also Tramnitz ist schon weg, der wurde schon evakuiert, das Ding ist gelaufen und er geht dann, glaube ich, nochmal zu ihm ins Zimmer, ne? Also ich glaube, er geht zu ihm ins Zimmer und wen trifft er da alle? Tramnitz.
Ja, ich musste ganz...
Habe ich dich kalt erwischt, ne? Sie hat sich gerade die Haare so schön aus dem Gesicht gestrichen und ich...
Das war mein Keil, mein Mann...
Und alle so, la la la, wen, was? Ja, er trifft dort auf Tramnitz und lustigerweise kommt kurz später der Arzt rein, der Tramnitz operiert hat, weswegen er quasi auch nochmal also durch die ganzen Nachsorgeuntersuchungen ja evakuiert werden soll, beziehungsweise in eine andere Station, beziehungsweise in eine andere Einrichtung gebracht werden soll, weil er halt ne da noch Nachsorgeuntersuchungen hat und so weiter und so fort. Frieda heißt er, glaube ich.
Ja, Friedere. Ne?
Hm. Und der ist sehr irritiert, weil er Till anguckt und man hat, also man sieht das ja, man liest das ja die ganze Zeit aus Tills Sicht zumindest, diese Kapitel, die von Till geschrieben werden, in Anführungsstrichen. Und Till beschreibt, wie Frieda, ich glaube, er heißt nur Frieda, der quasi sehr irritiert ihn anguckt. Also so, ja, als wenn er ihn erkennt, aber so ein bisschen, ja, jetzt nicht so ganz das zuordnen kann und sehr merkwürdig alles findet. Till beziehungsweise Tramnitz wissen, das ist jetzt die letzte Option, irgendwie was zu tun, zu fliehen. Till weiß, wenn er jetzt nicht flieht mit Tramnitz, wird der weggebracht und es kommt nicht mehr zu einem Kontakt. Vor etlichen Kapiteln, fällt mir gerade ein, hat Till eine Rasierklinge gefunden in diesem Buch von, also in dem Tagebuch von.
Die war eigentlich für Tramnitz gedacht, damit Tramnitz Till ausschaltet.
Genau. Mhm. Und Till schmeißt die zu Tramnitz und so kommt es dazu, dass das quasi eine Art, ja, Entführung, nee, wie nennt man das, Geiselnahme ist und
Geiselnahme
Tramnitz halt,
mit Frieda. Hm.
Genau, dass die halt dann fliehen in dem Auto von Frieda, in dem wird beschrieben als Sportwagen. Irgendein Sportwagen, genau. Sehr interessant finde ich dann noch, dass es kommt noch mal ein Kapitel von der Anwältin, Pia, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass sie Pia hieß, wie sie ganz gespannt wartet am warum guckst du sie irritiert?
Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass sie Pia hieß.
Na, ihren Nachnamen. So. Sie werden alle mit Nachnamen. Till heißt ja auch Birkhoff oder so, Berghoff.
Ja.
Es werden alle mit Nachnamen beschrieben. Ich glaube, außer Seda.
Ja.
Aber ja, wie dem auch sei, sie wartet ganz gespannt auf einem Parkplatz in der Nähe. Und freut sich der Dinge, die da kommen, wird angerufen und Tramnitz ist dran und er sagt, ja, dreh dich mal um, wir sind da. Und ja, sie freut sich sehr. Sie hat ihm auch aus ihrem Archiv quasi eine Pistole, eine Knarre mitgebracht, damit das Ganze natürlich noch ein bisschen furioser wird, so nach dem Motto. Oder dann passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Also ich habe schon irgendwie gerechnet, dass irgendwas passiert, aber nicht das.
Damit habe ich gerechnet, muss ich sagen.
Also ich hätte jetzt nicht, nee, ich weiß ich nicht, nee, das, nee. Ich habe nicht gerechnet damit, dass Tramnitz sie einfach ohne Skrupel einfach umnietet mit dem Auto. Der fährt sie einfach um. Sie fliegt durch die Gegend und landet irgendwie auf dem Boden. Und wenn das noch nicht genug ist, dann setzt er nochmal
aber so hat er gleich das Problem, so hat er gleich das Problem mit dem Kind geklärt. Das ist, Tramnitz ist kein Vater. Dazu muss man sagen, Tramnitz Geschichte auf Vergangenheit ist so, dass er selbst damals von seinem Vater in Trixie gehalten wurde. Trixie war der Brutkasten für ihn. Und er durfte auch damals öfters mal fliehen und sonstiges, aber es wurde halt auch dadurch, dass er halt immer so festgehalten wurde, waren seine Beinchen eingeschlafen, er kam nicht weit, seine Mutter war Alkoholikerin, der Vater hat halt wirklich so den ersten Brutkasten für ihn gebaut und er sagt halt selbst von sich, er hat halt keine Gefühle. Außer diese ganz extrem.
Ja, natürlich. Das ist ja auch
alles
richtig. Bist du denn
interessiert, ein Kind?
Aber Anne, ich denke, ich gehe von meinem Mindset aus. Und ja, ich überfahre nicht einfach schwangere Frauen. Generell überfahre ich einfach niemanden so.
Aber stell dir mal
jetzt
mal vor, du bist der Killer.
Deswegen bin ich natürlich irritiert, wenn das getan wird. Nee, ich will mir nicht vorstellen, Killer zu sein, weil das ist für mich abartig. So.
Du bist jetzt ein brutaler, abartiger Killer.
Nee, ich will das nicht. Nee, ja, okay, also das nicht. Ist für mich unmenschlich. So, das sind für mich keine... Nee.
Okay, die Anwältin ist auf jeden Fall...
Ich war überrascht. Lass mich überrascht gewesen sein.
Okay, also die Anwältin ist auf jeden Fall tot, aber sie haben halt die Waffe.
Ja.
Die hat sie ihnen gegeben, weil wenn irgendwo was passiert, dann sollte man immer mal bei Anwälten im Tresor nachschauen. Die haben dann meistens die Waffen. Fabi meldet sich gerade.
ich, ich melde mich mal kurz, weil ich deinen Einwand sehr, sehr gut fand, den du gerade gebracht hast, mit dem, ne, er hat keine Gefühle mehr. Denn er beschreibt ja auch nochmal ganz explizit, er kann nur noch in Extremen fühlen. Das heißt, ne, also Tramnitz kann nur noch fühlen, wenn ganz extreme Reize auf ihn auswirken, ne? Und das ist schon, also sehr klar formuliert, muss ich gestehen, aber ganz extreme Reize sind halt auch einfach, ne, entweder sich selber verletzen oder halt einfach andere Menschen, wie du schon so sagst, ne, einfach umfahren. So, ja, hat er nichts bei gefühlt, weil, ja, ist halt irgendwie dann das doch nicht so extrem gewesen.
Also wirklich wild. Währenddessen merken natürlich die auch in der Klinik, was dort passiert ist. Und Sänger findet das Tagebuch und darin auch einen Brief, der für sie geschrieben wurde. Also die Klinikleiterin findet den. Und da steht halt drin so von wegen, ey, ich habe das alles geplant, aber keine Sorge, wir werden uns wiedersehen, weil ich plane nicht draußen zu bleiben. So kurz zusammengefasst einfach mal wirklich. Währenddessen, das glückliche Trio macht sich auf den Weg, weiterzufahren. Die fahren zum Haus, zu einer Siedlung rein.
Frieda einfach mal angeschossen, in den Bauch geschossen, so, weil sie auch nicht hat gerade genervt, so wurde
es war zu laut. das war zu laut. Ja. Und Tramnitz führt dann Till dort in diesem Haus nach unten in den Keller. Und dort ist der Brutkasten und der Brutkasten ist noch beschlagen. Das heißt, die Scheiben, du kannst nicht durchschauen, aber du siehst, die sind beschlagen. Das heißt, wenn sie beschlagen sind, dann atmet dort drinnen noch jemand. Max ist da drinnen und durch ein Ventil wird halt die Luftregulierung gesteuert. Das heißt, Max liegt dort seit einem Jahr in diesem Brutkasten drinnen. Da kannst du auch keiner erzählen.
Und wird versorgt.
Von
irgendwem.
Ja.
Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass Till die ganze Zeit sagt, irgendwas ist hier komisch. Ich erkenne, er beschreibt so ein bisschen Déjà-vu, aber auch irgendwie nicht ein Déjà-vu. Also er erkennt die Umgebung irgendwie, aber er kann nicht zuordnen, warum, wieso, weshalb. Aber sie kommt ihm bekannt vor. Ne, also das Haus, dieser Kellereingang, der Teppich, alles kommt ihm irgendwie bekannt vor, weil er kann nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ja.
Es kommt dann halt auch dann, halt Tramnitz versucht ihn so ein bisschen was zu erklären, ein bisschen Hilfe zu geben, aber es macht noch nicht so ganz Klick. Es kommt dann auch wieder zum Handgemenge und währenddessen ist es aber so, dass Till eine Tasche findet und ganz genau weiß, in der Tasche ist noch eine Waffe und er erschießt Tramnitz.
Ja.
So ganz, ganz kurz und knapp.
Vorher sagt ihm aber Tramnitz noch was sehr Interessantes, denn er sagt ihm, weil Till davon ausgeht, Tramnitz ergötzt sich ja am Leid der anderen auch. Er möchte, dass Till dabei ist, während er Max umbringt, also ihm die Luftzufuhr abschneidet. Ja. Und Max strampelt auch ganz gewaltig und es wird auch beschrieben, wie er da gegen die Scheibe haut und so. Deswegen sagt Till, dann gehe ich halt. Und dann sagt Tramnitz so, ist mir egal, weil du wirst gleich was ganz anderes rausfinden, was dich viel mehr leiden lassen wird. Und man denkt so, was zur Hölle? Und jetzt komme ich zu meinem kurzen Aufreger des Tages gestern. Denn in diesem Buch wurde sehr oft ein einziger Satz gesagt. Sehr oft.
Hundelady.
Nee, nicht Hundelady, das ist kein Satz. Aber es wird von Till immer gesagt, was übersehe ich. Ja. Und irgendwann mal beim fünften Mal, was übersehe ich, dachte ich, Till, was übersiehst du? Ich will es auch wissen und sag es mir doch endlich. Es war wirklich so, dass ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe. Ich habe aber Contenance walten lassen. Ich habe durchgehalten und weiter gelesen. Es war ein kurzer Aufregermoment. Jedes Mal, wenn dieser Satz kam. Entschuldigung.
Es ist halt im Endeffekt so, er kann Max befreien und er hält dann Max auch in seinen Händen. Aber Max erkennt ihn nicht.
Max fragt, wer bist du eigentlich?
Ja.
Hä? Okay. So,
what? An der Stelle, ich würde einfach einmal jetzt komplett auflösen, das Ganze.
Ja.
Es ist so, Max wurde damals sozusagen nicht klassisch entführt, sondern er wurde von einem Sportwagen angefahren. Dieser Sportwagen wurde gefahren von Friederer oder Frieder, wie man ihn auch immer nennen mag, der unter Alkoholeinfluss stand. Der Frieda hat halt ein Alkoholproblem, hat auch so operiert, das weiß auch Tramnitz, deswegen hat Tramnitz Frieda in der Hand. Und während der Operation damals hatte dann Frieda sich die Hilfe geholt von Tramnitz, wie er diesen Brutkasten zu bauen hat und alles. Und das war alles so geplant und abgemacht und wurde halt erpresst. Deswegen hatte er ihm jetzt auch bei der Flucht geholfen, alles drum und dran. Es gab auch zwischendurch so ein paar Rückblenden im Brutkasten, dass er dann auch ihn rausgenommen hatte, so känguruartig. Also er hat sich wirklich darum gekümmert und alles, um das Kind. Und die ganz große Krux, der letzte Plot ist, Till ist nicht Till. Till ist Patrick Winter. Patrick Winter damals hat nicht versucht, sein Kind in der Sauna zu töten. Nein, Patrick Winter ist ein Versicherungsmensch, der mathematisch dort irgendwie ganz viel ausrechnet. Am Potsdamer Platz. Genie. Ne? Ja, also, der am Potsdamer Platz arbeitet und er hatte so richtig Stress, musste noch was fertig machen, ist zur Arbeit gefahren, hatte kurz rausgeguckt, so kurz seinen Gedanken kreisen lassen und hat da sein Auto auf dem Parkplatz gesehen in der Sonne, alles gut. Dann kriegt er einen Anruf von seiner Frau, die fragt ihn, wo denn sein Sohn ist.
Ja, Klick. Sie ist gerade in der Kita. Wo ist der Sohn?
Der Sohn
ja,
ist
im er Auto. Hat seinen Sohn vergessen im Auto bei gefühlt 40 Grad mehrere Stunden auf dem Parkplatz ohne Schatten. Ich glaube, wir alle wissen, was passiert, wenn man Menschen, Tiere in einem Auto lässt, ohne Luftzufuhr. Der Sohn ist halt verstorben, logischerweise. Das ist das, was Till so extrem, Patrick ja. so extrem, belastet. Weil es wirklich, er gibt sich logischerweise die Schuld. Es ist auch seine Schuld. Der Sohn wurde nun mal aufgrund dessen vergessen. Es ist aber tatsächlich, habe ich mal gelesen, gibt es das, dass das gar nicht bewusst, also dass das gar nicht bewusst passiert, dass die Leute einfach so in ihrem Gedankenkonstrukt sind, dass die ihre Kinder nicht bewusst im Auto vergessen, aber dass das halt passiert. Das ist, glaube ich, in Spanien oder so sehr extrem, Spanien oder Italien, dass die mittlerweile richtig so eine Alarmanlage irgendwie haben, die darauf aufmerksam macht, dass noch jemand im Auto ist. Aufgrund dessen, weil sich Patrick so viel die Schuld gibt und so sehr so extrem belastet ist mit seinen Gedanken, flieht er sich immer in andere Identitäten. Also er flieht sich in durch bestimmte Trigger-Situationen, wenn er eine Berichterstattung hört oder wenn er irgendwas anderes wahrnimmt über eine andere Person, flieht er sich in andere Identitäten und jedes Mal, wenn er wieder eingeliefert wird in diese Klinik, kommt er quasi in dieses Aufnahmezimmer und sobald er dieses Aufnahmezimmer verlässt, ist er die andere Person.
Ja.
Und das äußert sich wie jetzt zum Beispiel mit Till, dass er denkt, er ist Till und er wurde dort eingeschleust und er muss rausfinden, was nun mit Tramnitz ist. Es kann aber auch sein, dass er irgendwas aufdecken muss, wie zum Beispiel das Medikamentenskandal und Leute werden da gesund eingeliefert und einfach unter Medikamente gesetzt. Kasov. Und das passiert und das wird so dem echten Till und der echten Ricarda tatsächlich von Frau Professor Sänger da nochmal erklärt im Nachgang, als das dann zum Ende des Gesprächs kommt, fragt Ricarda, können wir ihn sehen? Dürfen wir Till sehen? Und sie stehen vor so einer Scheibe und können Patrick, mal jetzt komme ich wieder durcheinander, können Patrick sehen, wie er Klavier spielt, weil wie wir gerade schon gesagt haben, Tills Patrick ist ein Genie und kann Klavier spielen, kann große mathematische Rechnungen vollziehen, ist eigentlich ein wunderbarer Mensch, außer dass ihm das halt passiert ist. Es kommt dazu, dass Ricarda weint vor dieser Scheibe, was nochmal so einen Rahmen bildet, denn der Hellseher hat ihr genau diese Situation vorausgesagt, dass sie vor einer Scheibe stehen wird und weinen wird, was ich ziemlich krass finde. Es war so ein Gänsehautmoment, so ein kurzer. Ja. Fand ich ein bisschen bewegend, so, weil man sich ja denkt so, boah, Till, hat der echte Till weiß überhaupt nicht, was los ist. Dem wird das jetzt alles erklärt, Ricarda wird das alles erklärt und ja, Patrick Winter weiß sowieso nicht mehr, was los ist, weil er schon in seiner nächsten Identität ist, in die er sich geflohen hat.
Mir tut es so leid für ihn. Wir können halt auch immer noch mal persönlich Abschied nehmen von Patrick, wie er sich halt auch wieder in seine neue Identität verwandelt. Das finde ich ganz schön. Und was noch ein schöner Abschluss ist, dass Till und Ricarda ihre Eheringe wieder tragen.
Ja,
ich weiß nicht, ob sie wieder zusammenfinden oder nicht, aber der erste Schritt ist getan. Und das finde ich, ist schön. Also ich muss sagen,
Aber auch noch kommt, bevor du jetzt dein Fazit zählst. es gibt noch eine Situation zwischen Seda und ja. Patrick. Seda wird freigelassen, also sie darf aus der Anstalt laut ihrer Aussage raus. Sie treffen sich halt in dem Bus nochmal, wo man viel aus Patricks Sicht liest und er sagt, Mensch, das ist eine wunderschöne Frau, im wahren Leben würde er sich nie trauen, sie anzusprechen, aber ja, jetzt ist er ja der Enthüllungsjournalist, der hier alles aufklären muss und er kann nicht so schnell hier wieder raus, aber vielleicht können wir ja Nummern austauschen. Und Seda sieht das aber alles aus der Sicht, sie weiß ja, was mit Patrick ist, sie hat ihn ja schon lange erlebt und mehrere Identitäten mit ihm durchgemacht. Deswegen weint sie teilweise sehr oft, auch wenn die gerade in dem Moment da mit ihm sprechen. Es ist auch nochmal eine sehr bewegende Situation, weil man so merkt, so uff, heieiei. Nicht nur er selber hat ein sehr großes Päckchen zu tragen, sondern auch die Personen um ihn herum sind natürlich auch.
Auch halt, wie sie da dort reingekommen ist von Kasov, der sie ja wirklich ausgenutzt hat, der das Blau vom Himmel versprochen hat, was nochmal, also wir haben wirklich nur uns jetzt gerade so an der Hauptstory langgeschlängelt, aber es sind halt noch so Nebenstränge mit dabei. Es ist wirklich für mich eins der besten Fitzek-Bücher gewesen, weil ich finde, er kann das grandios, und ich glaube, es liegt daran, dass er halt wirklich auch Vater ist. So, ich habe selbst keine Kinder, aber diese Hilflosigkeit, dieses, ich tue alles für mein Kind, das ist immer wieder in seinen Büchern mit drin. Und das, finde ich, macht er einfach unglaublich gut. Das ist, und halt auch immer wieder diese Turns. Fabi hatte irgendwann im Buddyread geschrieben, so, wann kommt endlich der Turn? Ich so, 3 Kapitel später, da ist er.
Und es war ja nicht nur der einzige Turn, da kamen ja noch gefühlt 50 neue noch dazu dann. Also ich war im Nachgang halt wirklich überwältigt, wie sich das dann aufgedröselt hat. Und wie man das halt so wahrgenommen hat, ne? Am Anfang denkt man die ganze Zeit, naja, das ist Till in der Identität von Patrick Winter, aber nee, es ist genau andersrum. Es ist Patrick in der Identität von Till. Es ist schon, also ich glaube, ich habe noch nicht viele Fitzex gelesen, ich habe bisher nur die Therapie gelesen von ihm, aber da war es auch so, wenn ich jetzt so meine Erinnerungen hervorkrame, dass es halt immer so dieses, man wird in eine Richtung geleitet und dann kommt Fitzek mit Anlauf und du sitzt auf so einem Drehstuhl und er macht einmal so und du drehst dich einmal um 500 Trilliarden Mal um deine Achse und dann bist du komplett woanders und denkst dir, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Okay, ich muss mich erstmal neu sortieren und neu meine Gedanken ordnen und dann geht es los. Also das ist so ein typischer Fitzek-Move, glaube ich. Weiß ich nicht, aber es ist schon ziemlich cool gewesen. Hat mich auf jeden Fall abgeholt. Was mich übrigens auch abgeholt hat, da hatten wir ganz kurz vorhin drüber gesprochen, war die Danksagung. Ich bin eigentlich kein Danksagungsleser. Aber die hat mich ein bisschen gecatcht, denn in dieser Danksagung wird nicht einfach nur werden nicht plain die Namen aufgezählt, was auch toll ist, ne? Also ich würde das gar nicht in den Schatten stellen. Nee, es ist ein Danksagungs-Thriller. Denn in dieser Danksagung wird Fitzek entführt und wacht auf und liegt auf einer Liege gefesselt und eine Stimme sagt zu ihm, wen vergisst du immer in deiner Danksagung? Und es ist quasi auch nochmal so ein kleiner Thriller im Thriller, weil Fitzek die ganze Zeit verzweifelt sucht nach den Namen, zählt natürlich währenddessen auch Namen auf, denen er sehr dankbar ist, verzweifelt danach sucht, wer ist derjenige, der ihn jetzt entführt hat und wen vergisst er denn eigentlich immer? Schon interessant, muss ich gestehen.
Es ist schon, ich mag es halt wirklich. Das ist noch so, es gab so 1-2 Stellen im Buch, wo ich sagen muss, das war so ein bisschen so, gerade wo einmal ganz kurz Triggerwarnung für die nächsten 5 Sekunden, wenn ihr das nicht hören könnt, wenn es ein bisschen brutal wird, wie er einfach sagt, so wie er sich vorstellt, wie er die Brustwarze der Anwältin abschneidet, so, oh, das tut weh. Das macht er halt in den neueren Büchern, macht er das so viel. Hör auf damit.
Schade.
Bitte hör wirklich auf damit. Also ich konnte das letzte Buch deswegen nicht lesen. Es war mir zu viel.
ne, ich meine, da draußen gibt es bestimmt hartgesottene Menschen, die das einfach lesen können. Ich bin da auch sehr zart beseitet, deswegen ja, werden die neueren Sachen wahrscheinlich auch nichts für mich sein im Endeffekt. Also so, aber
das neue Buch kommt ja Ende Oktober raus, also ich werde es auf jeden Fall lesen, dann kann ich dir ein Zeichen geben, ob es halt frei ist oder nicht. In dem Sinne, weil ich habe die letzten Teile auch gelesen und dann halt aber dann abgebrochen, wenn es mir zu viel wurde. Und ich bin wirklich, ich bin nicht zart beseitet. Ich bin eher so geil, Splatter und mitten rauf und so. Aber irgendwo, ich habe auch Grenzen. Und gerade das finde ich bei ihm mittlerweile, ich glaube, es ist so ein bisschen das Problem, dass er sagt, wie kann ich noch irgendwie, und ich muss schocken. Nein, du musst nicht schocken. Das, was du machst, das machst du unglaublich gut. Du lässt uns mitfühlen. Du lässt uns miträtseln. Du bringst immer wieder Turns rein, dass wir selbst nicht an uns glauben, was es war, was nicht. Das liebe ich unglaublich. Das ist grandios. Bitte bleib dabei. Bitte, bitte.
Ja, nun müssen wir natürlich auch hinzufügen, dass es unser beiden subjektiven Meinungen sind und da draußen vielleicht ganz, ganz viele Leute ihm schreiben und sagen, boah, richtig geil, richtig gut und mach
das
weiter
ist auch okay.
So. Und, ne, also vielleicht ist genau das der Grund, warum er damit weitermacht. Ne, das wissen wir ja alle nicht. Keine Ahnung, aber ich würde mich auch freuen, wenn es eher so ein bisschen bisschen weicher ist und ich nicht lesen muss, wer da wie was und mit anderen Menschen dort. Aber vielleicht ist es dann auch einfach nichts für mich, ne? Vielleicht sind die alten Sachen, die alten Thriller dann was für mich, während seine neueren Sachen halt einfach eher weniger was für mich ist. Ist ja auch okay, ne?
Ich lese einfach und berichte dir.
Ja, sag mir Bescheid. Vielleicht nehme ich mir dann auch nochmal einen neueren für Zack. Ansonsten vergnüge ich mich einfach mit einem älteren, ne? So das Kind und so, die Therapie kann ich vielleicht nochmal rereaden. Die wird ja jetzt auch, hatten wir ja kurz gesagt, letztes Mal, ne, verfilmt, ne, mit der Serie. Vielleicht gönne ich mir die einfach. Was heißt vielleicht? Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. So. Aber ja, Abschluss. Was sagst du zum Klappentext? Passt der? Passt der nicht? Passt eindeutig, ne?
Es ist genau das drin, was ich erwartet habe. Also,
ja. Es wird auch nicht so viel erzählt, ne? Ja. Es wird nicht so viel erzählt. Es ist genau richtig so von der, ne? Man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich finde auch, der passt.
Ja. Wollen wir dann rübergehen zu den Klappentexten
der Woche?
Oh, ich freue mich so auf diese Woche, Fabi, du glaubst es nicht.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mich ein bisschen, wie sagt man, animiert gefühlt, Bücher zu nehmen, die sich auch mehr im Thriller-Bereich befinden, im Krimi-Thriller-Bereich.
Das ist jetzt nicht
mal
dein
schauen.
Ernst. Doch. Ich habe Fantasy rausgesucht.
Ja. Manchmal muss man auch, vielleicht müssen wir auch, ich meine, es ging ja da in dem Buch gerade eben auch um Rollentausch, um Identitätstausch, vielleicht haben wir heute einfach auch Identitätstausch gemacht, so. So. Möchtest du anfangen, soll ich?
Ich möchte jetzt aus Prinzip anfangen.
Okay.
So.
Gut.
Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Alessandr Vasilev heiraten und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen, merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist. So sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar. Die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen.
Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal, also den Klappentext habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, aber mir fällt leider nicht mehr ein, von welchem Buch es ist. Erzähl.
Das Buch ist King of the Battle in Blood. Das ist auch eine Reihe, bis jetzt also zwei Teile. Und es ist von Scarlett St. Clair geschrieben worden und im Lux Verlag erschienen.
Okay, ich habe mich geirrt. Aber vielleicht habe ich einen ähnlichen Klappentext gelesen, weil der Titel sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Klingt das interessant. Wir bewegen uns wieder zu Vampiren. Ne? Letzte Woche habe ich auch diesen Vamp.
Ja, du hast mich inspiriert damit. So.
Ich merk schon. Vampire sind so unser Ding gerade. Ich habe aber was anderes mitgebracht. Da geht's nicht um Vampire. Aber mal schauen, wie dich das abholt. Eine grausame Familientragödie, ein blutiges Geheimnis. 1929 erschütterte eine schreckliche Bluttat ganz Maine. Die 17-jährige Lenora Hope wird verdächtigt, ihre Eltern und ihre Schwester grausam ermordet zu haben. Sie streitet die Tat jedoch vehement ab und spricht nie wieder darüber. Erst als fast 50 Jahre später die junge Pflegerin Kit nach Hope's End, dem Familiensitz und dem Schauplatz des Massakers, kommt, scheint sich das Geheimnis um die grausamen Morde lüften zu lassen. Denn Lenora Hope, die nach einem Schlaganfall nur noch mit Hilfe einer Schreibmaschine kommunizieren kann, will Kit die ganze Geschichte erzählen. Doch Kit begreift schnell, dass sie niemandem trauen kann. Und schon bald ist sie selbst in tödlicher Gefahr.
Oh, das klingt nach so, ich bin, weißt du, so Südamerika-Flair, so ein bisschen dort. Wir sind hier auf dem Dorf und da ist vor Jahren was ganz Blutiges. Ich hatte letztens die Vorgeschichte von The Texas Chainsaw Massacre, so in etwa, da kam sie dann auch nach Jahren wieder zurück nach Hause. Und dann, wem kann ich trauen? Wer ist auf meiner Seite? Und dann denkst du endlich, du hast jemanden, den du trauen kannst. Und dann ist es aber das größte Arschloch von Herrn, der dich dann eigentlich aufschlitzen will mit seiner Kettensäge. Das klingt gut.
Ja, es klingt wirklich gut. Ich muss dir aber sagen, mir fällt gerade auf, das kommt erst in einem Monat raus. Huch, Entschuldigung, das war der Fail des Tages heute. Das Buch heißt Hope's End, du kannst niemandem trauen, ist von Riley Sager. Das ist wohl ein Thriller-Autor. Ich habe noch nie was von ihm gelesen, wurde mir aber wärmstens empfohlen und kommt aber erst am 12. Oktober raus, ich Dummi.
Okay, naja. Dann.
Nun. Aber vielleicht das nächste Mal. Das war jetzt der Fail des Tages. Naja, gut.
Nun. Okay, nun. Dann stelle ich das nächste Buch vor. Ein gerissener Agent. Ein mysteriöser Entführer. Ein Upper East Side Prinzessin, die zwischen die Fronten gerät. Der aufstrebende FBI-Agent Landon Mulvaney hat vor langer Zeit einen Plan geschmiedet, um sich an den Carpenters zu rächen. Der einfachste Weg hierzu führt über Jade, die einzige Tochter der elitären Familie. Auf einer der vielen glamourösen Partys in New York versucht er, die junge Studentin zu verführen. Doch er ist nicht der Einzige, der Jade für sich gewinnen will. Das It-Girl der Upper East Side wird nicht am selben Abend entführt. Wird noch am selben Abend entführt. Wer ist der mysteriöse Fremde? Ist die Mafia selbst hinter ihr her?
Ist es ein grünes Buch?
Nein.
Okay, dann habe ich was anderes im Kopf. Erzähl mir, welches Buch ist es?
Es handelt sich hier um Bastards von J.S. Wonder.
Oh, nee.
Das neue nee. Werk der Autorin der Kings-Reihe.
Geh weg! Nein, don't do it! Ich reiche mein Veto ein. Ich reiche mein Veto ein, ich möchte das nicht. Also ich habe eine, es ist ja gar nicht böse gemeint, ne? Jeder darf auf jeden Fall lesen, was er möchte, weil irgendwie habe ich ein ganz großes Unwohlsein, wenn ich den Namen J.S. Wonder höre.
Aber nur weil sie so sexy smexy ist.
Nee, ich fand das auch so alles sehr übergriffig und auch so die Dynamik, also bei wie heißt es? Very Bad Kings. Ja. Die Dynamik zwischen den. Es hat sich schnell dann gelesen, aber mein Bauchgefühl war so.
Okay, aber das heißt, hier ist dein Veto?
Das ist mein Veto, ja.
Okay.
Okay, sagt sie nur. Ich hab was Seichteres mitgebracht. Mal gucken, wie du darüber denkst. Wahrscheinlich ist das dein Veto. Aber ein alter Landsitz. Ein sabotierter Backwettbewerb, ein mysteriöser Mord. Ein kulinarischer Wohlfühlkrimi rund um den TV-Backwettbewerb Bake Week, ideal zum Miträtseln und Genießen. Betsy Martin, Köchin, Star-Köchin und Jurorin, öffnet zum 10. Mal ihre Türen für die Bake Week, einem erfolgreichen Backwettbewerb eines bekannten Streaming-Dienstes. Mit dem Fernsehteam, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, muss sie dieses Jahr auch einen zweiten jüngeren Juror auf ihrem Landsitz und Elternhaus Grafton Manor willkommen heißen. Ihre Begeisterung über die Konkurrenz hält sich allerdings in Grenzen. Das Ensemble des Wettbewerbs ist wie stets bunt gemischt. Neben einer großmütterlichen älteren Dame sind ein wissenschaftlicher Perfektionist, eine ehrgeizige junge Frau, ein gelangweilter Startup-Millionär, ein Familienvater und eine labile Hobbybäckerin vertreten. Doch hinter den Fassaden, nicht nur des Hauses, sondern auch der Menschen, verbergen sich Rätsel und Geheimnisse. Kleine Sabotageakte eskalieren und es kommt, wie es kommen muss. Bald liegt eine Leiche am Set.
Ich find's grandios. Das ist total meins. Ich erkläre dir gleich, warum. Ich will das.
Ich finde den Titel dieses Buches auch so großartig. Pass auf. Er heißt, wer den Löffel abgibt. Geschrieben von Jessa Maxwell. Jessa Maxwell lässt uns in Wer den Löffel abgibt nicht nur von Kuchen und dampfendem Brot träumen, sondern schafft eine perfekte Balance zwischen Humor, Behaglichkeit und der Spannung des klassischen Whodunit-Krimis. Ich weiß nicht, Whodunit ist ja dieses typische...
Wer war es?
So Glass Onion und Knives Out sind so typische Filme auch in dieser Richtung, ne? Und das Ganze kommt physisch am 2. Oktober raus, aber das Ganze kann man schon als E-Book tatsächlich bestellen. Und zwar ist das seit dem 1. September schon da. Das fand ich ganz interessant. Also als E-Book kann man es schon lesen. Als physische Kopie kann man es leider erst ab 2. Oktober im Handel finden und wurde vom Knauer Verlag verlegt.
Weißt du, woran mich das erinnert? Davon habe ich immer nur ein paar Hörbücher gehört. Ich habe sie nur noch nie ganz gelesen, aber ich bekomme gerade den Drang dazu, das zu lesen. Und zwar gibt es die Krimis um Eberhofer. Dann zwar Steckerli, Fiasko, Re-Ragu-Rendezvous, Gugelhupfgeschwader, Kaiserschmarrn-Drama und so.
Ja.
Das ist ein Bayern-Krimi und das ist super. Es ist wirklich so ein, du musst lachen, es ist Krimi, es ist unglaublich gut gewesen. Und daran erinnert mich das. Und es ist halt echt cool. Aber ich muss mir das Eberhof-Buch vorstellen.
Sogenannten cozy Krimis cozy Sachen. Ja, genau. Und da fällt das wohl auch mit rein. Und das, ich fand es schon allein absurd, diese Backwoche, ne, diese TV-Serie. Dann hast du da diese unterschiedlichen Charaktere, die alle in diese Villa reingeschmissen werden und dann auf einmal hast du eine Leiche. Ja, wunderbar. Wir nehmen Kuchen, Muffins und allem liegt da einfach eine Leiche drin. Also ich fand es unglaublich charmant zu lesen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das ganze Buch dann sein wird, aber ich bin sehr interessiert an dem Buch.
Okay. Also
vielleicht bringe ich dann noch mal mit, wenn es physisch rauskommt.
Ja, es wäre eine Maßnahme.
Weil du gerade so gesagt hast, so wegen Kindle.
Ja, bring es noch mal mit. Fabi, dein Veto war, viele hier im Podcast wissen es ja schon, ich weiß gerade gar nicht, in welcher Folge wir sind. Kriegen wir das so spontan raus?
Frage.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist die 20.
Die 20. Folge. Ja, ich würde sagen, 20. Folge ist schon was ganz Besonderes wert. Fabi, ich schätze dich sehr und deine Community hat ein paar dazu mitgegeben und jetzt ist es endlich soweit. Du hast dein Veto schon abgegeben. Von daher.
Ich ahne.
Mit Romantik oder gar Leidenschaft hätte Bella ihren Umzug in die Langeweile verregnete Kleinstadt Forks kaum in Verbindung gebracht. Bis sie den undurchschaubaren und wieder unwiderstehlichen Edward kennenlernt. Mit aller Macht fühlt sie sich zu ihm hingezogen und riskiert dabei mehr, als sie leben. Fabi, bist du bereit?
Nein. Nein, ich wusste, dass der Tag kommen wird. Aber nein, ich bin nicht bereit. Ich werde auch in 2 Wochen, in 2 Jahren nicht bereit sein darauf.
Es handelt sich hierbei um Bis zum Morgengrauen, den ersten Band der Twilight-Saga, von Stephanie Meyer geschrieben und im Carlsen Verlag erschienen.
Der Tag musste ja irgendwann kommen. Dann ist es ja eigentlich schon beschlossene Sache, oder? Darf ich trotzdem noch mein letztes Buch vorstellen?
Du darfst dein Buch noch vorstellen. Das Ding ist halt, sie hat ihr Veto schon gelassen. Deswegen habe ich diese Chance genutzt. Und die Community von Fabi hat dafür gesorgt, dass, wenn ich das Buch mitbringe, dass sie es machen muss.
Ja, das stimmt. Also das stimmt wirklich für alle HörerInnen da draußen, die meinen Twitch-Kanal nicht kennen. Ja, es gibt eine Abmachung mit meinem Chat. Es wurde ein sogenanntes Goal freigespielt und das hieß, ich muss Twilight im Podcast lesen, also den ersten Band. Ja, also ich kann jetzt eigentlich gar nicht Nein sagen. Ah gut, ich stelle noch mal meinen Roman vor, den ich hier so hatte. Der kommt auch erst in ein paar Tagen raus. Also insofern, ja, gut. Vielleicht weine ich nebenbei schon innerlich ein bisschen. Okay, Privatermittlerin Holly Gibney steckt in einer Lebenskrise. Da erhält sie einen Anruf. Meine Tochter Bonnie ist vor 3 Wochen verschwunden und die Polizei unternimmt nichts. Ihre Nachforschungen führen Holly zu einer zurückreichenden Liste ungelöster Vermisstenfälle. Alle spielen im Umfeld, mein Gott, kann schon gar nicht, bin so zerbrochen innerlich, kann schon gar nicht mehr vorlesen. Alle spielen im Umfeld eines inzwischen emeritierten, schwieriges Wort, Ernährungswissenschaftlers mit dem Spitznamen Mr. Meat. Holly hat schon gegen grausame Gegner bestanden, aber hier begegnet sie dem schlimmsten aller Ungeheuer, dem Menschen in seinem Wahn.
Klingt okay, packt mich nicht ganz, muss ich sagen.
Der Roman heißt Holly, und ist ein Stephen King Roman, der tatsächlich am 20. September jetzt, also dann, wenn die Folge jetzt released wird, in 5 Tagen erscheinen soll, im Heine Verlag tatsächlich. Deswegen habe ich sie einfach mal mitgebracht, weil ich dachte, mal gucken, ich zumindest habe Stephen King immer so in die Horrorrichtung geschoben, Psycho-Thriller-Horror. Und da klingt es so irgendwie, also ja, es klingt schon spannend und es klingt auch schon ein bisschen so, Mr. Meat, was könnte da passieren? Aber es klingt gar nicht so horrormäßig im Klappentext, deswegen,
Ich muss sagen, so Stephen King war immer viel, musstest du lesen, aber der hatte mich nie so ganz gepackt. So Dolores Meisterwerk, definitiv. Was heißt nochmal schlaflos auf Englisch?
Sleepless?
Sleepless, nee, Insomnia? Irgendwas mit I. Insomnia, genau, wie der Club in Berlin. Insomnia, das hat mir wirklich Albträume gebracht. Aber die restlichen Bücher, die haben mich nicht so gecatcht, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe tatsächlich nämlich noch nie einen Stephen King gelesen, muss ich auch dazu noch sagen. Ich habe ihn, weil ich ihn immer in diese Horrorrichtung gepackt habe, habe ich immer gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und ich habe jetzt diesen Text gelesen und dachte so, naja, das kann natürlich auch richtig eklig und gruselig werden. Bei Mr. Meat, wer weiß das schon so genau. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Deswegen dachte ich bringe den einfach mal mit den guten Herren.
Ja, aber ja, was soll man sagen? Leider ist ja die Entscheidung schon gefallen. Oh, es tut mir furchtbar leid. Also,
ja.
Ja, Mist aber auch. Schade.
Ja, ganz schade.
Es tut mir jetzt aber leid.
Tut's dir gar nicht, du Schummlerin.
Also, ihr Lieben, wir lesen Twilight. ich persönlich werde das Buch unter ein paar anderen Gesichtspunkten lesen. Ich sage schon mal vorneweg, wir werden auch ein Buddy-Read dazu machen, weil ich das Thema sehr spannend finde. Die meisten von uns haben Twilight schon gelesen. Aber mit einem erwachsenen Ich auf dieses Buch zu schauen, wie finden wir es dann? Das ist das, was mich wirklich interessiert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Und ich freue mich riesig. Ich freue mich wie ein Bratapfel drauf. Und es sind 500 Seiten, die uns erwarten werden. Die meisten von euch können ja einfach rereaden. Das ist da schnell durch. Oder die meisten werden sich wahrscheinlich noch auf die Story mit erinnern. Ich denke mal, die Story werden wir kurz zusammenfassen und dann let's go und rein da. Aber es wird grandios. Es wird toll. Wollen wir es 2 teilen, um den Schmerz zu erhöhen?
Nee, ich möchte eigentlich das Pflaster in einem Rutsch abziehen, wirklich. Also ich werde dazu sagen, also ich werde es auf jeden Fall rereaden, definitiv, einfach um die Erinnerung wieder aufzufrischen, weil es ist ja nun wirklich Jahre her, also wirklich Jahre her. Ich werde das jetzt nicht mit Notizen betiteln oder ich werde das einfach ganz plain möglichst schnell runterlesen. Und wahrscheinlich mich wegcringen in meinem Lesesessel. Aber ich ziehe das durch. Es wurde sich gewünscht. Du hast es jetzt geholt. Es führt keinen Weg dran vorbei. Es ist so, wie es ist.
Schade. Es tut mir voll leid.
Tut's dir gar nicht.
Doch, wirklich. Mann,
tut's sorry. Dir gar nicht. Kleine Schuhe.
Voll leid.
Guck mal, deine Nase wächst schon ein bisschen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt.
Es war eine lange Folge, ne?
Es war eine sehr lange Folge, aber es war ein Fitzek. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich vielleicht dem einen oder anderen auch Fitzek näher zu bringen. Finde ich sehr, sehr, sehr toll. Ich wünsche euch noch eine fabelhafte Woche. Kommt gut ins Wochenende, wenn ihr am Freitag hört. Fabi, danke schön, dass ich dein Leid sehen durfte. Gerade eben.
Wow. Wisst ihr, jetzt, ich bin schon aus meiner Komfortzone mit einem Psychothriller jetzt rausgekommen. Jetzt haut sie nochmal richtig drauf, ne? Also du ergötzt dich auch an meinem Leid, ne? Ja. Vielleicht sollte ich dich einfach mal zu Fitzek bringen. Vielleicht bist du der nächste Kandidat, über den er sein Buch schreibt. Frau Ivraldes. Du brauchst gar nicht so unschuldig gucken.
Und wenn ihr nächste Woche nicht einschaltet, dann
glitzert ihr, wenn ihr in die Sonne geht.
Ja, so sieht's aus. Finde ich gut. Passt auf euch auf und habt noch eine wundervolle Woche.
Bye, bye.
Tschüss.